Mes chers Mesdames et Messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast.
Ich dachte, ich kann einfach mal so einsteigen.
Wow, jetzt war ich aber selbst überrascht.
Voll, oder?
Das wusste ich auch nicht.
Okay, also in meinem Kopf hört es sich besser an, als es jetzt in der Umsetzung war. Aber ich habe so einen krassen Ohrwurm von diesem Song, deswegen dachte ich, ich baller ihn direkt mal rein.
Schön.
Hallo Schari.
Hi Franzi.
Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sei hier Gast, der Podcast über Disney. Und ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil wir heute über einen Film sprechen, der dir komplett am Herzen liegt.
Selbstredend.
Und eigentlich sollte das ja das Thema in der allerersten Folge nach der Podcast-Aufnahmepause sein. Mhm. Ne? Dann haben wir uns ja dann doch dagegen entschieden, weil...
Also es gab mehrere Optionen. Entweder Ariel oder Guardians oder Ariel und Guardians und dann...
Oder gar nichts.
Und dann kam Guardians nicht einmal vor.
Ja, nee, tatsächlich nicht. Weil ich den noch nicht geguckt hatte, aber jetzt, seit dem 2. August, können wir alle den Film streamen auf Disney Plus. Und das habe ich direkt mal gemacht und deswegen freue ich mich sehr, dass wir tatsächlich jetzt schon die Folge zu Guardians of the Galaxy Volume 3 abfeuern können.
Ja, ich mich auch. Endlich. Nee, ernsthaft. Ich hab ihn bisher dreimal gesehen.
Dreimal? Achso, ja. Du im Kino aber immer.
Genau, ne? Ich war einmal bei der Deutschlandpremiere. Dann am Tag später war ja der normale Release im Kino und da war ich dann direkt auch. Und jetzt habe ich ihn auf Disney Plus geguckt.
Ja, aber komplett im Stück oder zur Vorbereitung gestückelt dann?
Komplett im Stück zur Vorbereitung ohne gestückelt. Ich kann dabei schreiben.
Cool, sehr schön. Aber weil ich gar nicht.
Ja, aber du hast ihn ja auch zum ersten Mal
richtig
gesehen. Ja, und ich hatte den, ich kann die Gags schon mitreden.
Nicht
wirklich. Nein, okay. Aber ich hatte Zettel und Stift dabei und habe dann mir immer kreuz und quer und wild Notizen gemacht.
Ja.
Ich glaube jetzt vor einer Woche oder so. Und dann habe ich alles vor ein paar Tagen zusammengetragen. Im MacBook, weil das hätte das hätte nicht funktioniert. Das wäre ein Riesenwirrwarr gewesen für heute, für die Folge.
Also ich bin sehr gespannt, zumal wir beide, also ich weiß ja ungefähr deine Meinung zum Film, aber nicht komplett. Also wir haben uns noch nie richtig darüber unterhalten. Es war nur so, ob du ihn gut fandest oder nicht.
Genau.
So eher First Impression, wie man sagt, wenn man krass ist. Aber ich habe noch gar nichts gesagt.
Genau.
Ich habe gesagt, wir haben den Film geguckt und dann habe ich einen Smiley geschickt mit einem Reißverschlussmund.
Genau.
Deswegen bin ich sehr gespannt, was du zu meiner Meinung sagst.
Noch gespannt, was du zu meinen, weil ich habe geschrieben, ich weiß gar nicht, wie ich es ordnen soll. Also ich kann erstmal vorab sagen, dass es keine Filmbesprechung wird, keine klassische Filmbesprechung, dass wir Szene für Szene und von Anfang bis Ende chronologisch durchgehen, den Film, so nicht, sondern das sind einfach alles komplett unsere Eindrücke, unsere Meinungen, unsere Gedanken, die halt einfach rausgeknallt werden.
Okay.
Oder?
Ja, voll. Ich halte mich da ein bisschen an dich.
Ah, an mein Skript.
Richtig.
Ja, und ich hatte halt trotzdem Probleme, wie ordnet man sich denn? Wie ordnet man all seine Gedanken? Und ich habe so viele Gedanken.
Ja.
Ich habe so viele Gedanken.
Oh, wow, okay.
So viele. Und da hatte ich dir dann ja geschrieben, wie ich das ordnen wollen würde. Und dann kam der Punkt, finde ich blöd.
Habe ich gesagt?
Nein,
Kategorie. Ach so. Ja, stimmt, finde ich blöd. Freue ich mich am meisten drauf, weil egal. Ich will ja noch nicht, wir wollen ja noch nicht richtig einsteigen. Das ist ja jetzt erstmal, wir sind ja jetzt gerade nur im Pre-Talk quasi.
Ja.
Das heißt, wir werden heute über Guardians of the Galaxy Volume 3 sprechen. Vorher müssen wir, das ist das Kind, was nebenan spielt.
Ich dachte, das sitzt hinter mir, so laut hört sich das an.
Nee, die spielen da Ball oder irgendwas.
Okay.
Ist gerade angesagt, alles, was klappert und Geräusche macht und immer ganz besonders immer alles hinschmeißen und runterschmeißen und so. Ne? Vorher müssen wir aber so ein paar Punkte abarbeiten. Und zwar möchtest du gerne über Barbie und Oppenheimer sprechen.
Ja, klar.
Da habe ich mich mit noch niemandem drüber unterhalten, tatsächlich.
Ah.
Nicht, weil ich keine Menschen in meinem Umfeld habe, sondern weil ich einfach mich mit niemandem noch so richtig drüber unterhalten, weil vielleicht hat noch keiner den gesehen.
Das kann sein.
Und wir müssen natürlich ganz vorab, bevor wir es vergessen und Ärger von euch bekommen, liebe Gäste, über die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2023 sprechen. Ja, wir lieben es ja generell, wenn ihr uns Reels schickt, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr uns in den Kommentaren verlinkt. Aber so extrem, das hat mich wahnsinnig gefreut. Deswegen hört bitte nicht damit auf, egal wo, wie auch immer. Wenn wir euch in den Kopf kommen, bei Disney-Filmen, bei Pixar-Filmen, bei Marvel-Filmen, egal was, verlinkt uns in euren Stories. Da freuen wir uns sehr drüber. Und jetzt war es wirklich richtig krass. Hier, guckt mal, da, zack, zack, zack und so. Und ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass einfach schon wieder die Zeit ist.
Und selbst ich habe es ja geschickt dir.
Ja, und dann dachte ich erst, hä, was ist denn los? Und dann noch der Gast und der Gast und der Gast. Deswegen müssen wir da mal jetzt so ein bisschen kurz mal schauen, was ist denn da überhaupt nominiert? Ich bin ja so ein bisschen überrascht, dass ich da doch einiges von kenne.
YOLO.
Warum ist es dabei?
Das weiß ich auch.
Das ist
nicht.
Doch schon alt, das ist doch
aber
Aspach.
Manchmal ist es doch so, vielleicht hat es so einen Vintage-Charakter jetzt schon fast wieder.
Okay. Hm. Es ist schon,
alt, dass das ist jetzt schon. Na guck mal, YOLO, das hat doch auch Drake immer gesungen. Wann haben wir Drake gehört? Vor 10 Jahren, ja, schon easy.
Ja. Yeah. You only live once. Ja. Für alle, die es jetzt. Für die noch älter sind als wir. Also YOLO kannte ich oder kannten wir. Dann Slay.
Slay hat man auch schon gehört.
Habe ich auch schon, vor allem so wegen Beyoncé, die Slay-Tight, das sagt man so mittlerweile.
Ja, macht man, ja.
Genau, also das ist Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Mm. Also wir slayen hier einfach immer, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen, wird geslayed. Dann Side-Eye.
Habe ich auch schon gehört, aber ich weiß gar nicht, in welchem Kontext man das benutzt.
Das ist Ausdruck für Verachtung.
Oh,
ja.
Na dann, zum Glück benutze ich es nicht.
Nee.
Ich hätte es falsch benutzt.
Nee, also.
Side-Eye.
Ja. Du bist halt geside-eyed.
Das ist bestimmt wieder komplett
ich weiß,
falsch.
Aber total bescheuert. Dann Riz, also R-I-Z-Z.
Was soll das sein?
Fähigkeit einer Person zu flirten.
Flirten? Okay, aber auch hier, wie benutzt man das in einem Satz? Das haben wir schon so oft gefragt und ganz oft wurde uns geschrieben, benutzt man nicht im Satz. Wirft man einfach so ein.
Ja, das ist die heutige Sprache.
Ja.
Super. Oh,
einfach
Slay.
Nur, oh, Riz.
Ich habe den Müll runtergebracht. Slay. So ein Scheiß dann halt. Okay, also Riz habe ich auch noch nicht gehört. NPC.
Ah, das habe ich neuerdings ganz oft gesehen bei Instagram und TikTok, weil ich bin ja eine, die eher die Kommentare konsumiert als TikToks
ich gar
und Instagrams.
Nicht
oh, wow, ey, das ist das Allerwitzigste.
Mach's nur, wenn du sagst.
Ach so, okay.
Wenn, die Kommentare. Und ich so, okay.
Da sind halt manchmal so witzige Sachen bei. Und dann sind da auch manche, die haben dann auch geschrieben, ja, halt die Klappe, du NPC oder so, was weiß ich. Und dann war ich auch so, warum kenne ich das denn schon wieder? Ich habe es auch gegoogelt.
Ich bin zwar Mitte 30, aber hey, lass mich doch nicht so außen vor.
Voll. Ich habe es gegoogelt, ich kann es dir jetzt schon wieder nicht mehr sagen, aber ich glaube, das ist so ein fiktiver Charakter oder sowas. Ne?
Non-playable Charakter.
Ah, siehst
und
du?
Ich hab mir das erklären lassen, weil ich es immer noch nicht richtig verstanden habe. Und das ist, also das bedeutet wohl gerade die man halt nicht spielen will in den Spielen, die sind halt immer doof. Deswegen sei mal nicht so ein NPC.
Non-playable
Character.
Character?
Ja.
Na, das ist doch bestimmt, wenn man so GTA spielt und dann läufst du da lang und klaust deine Autos und die du dann aus dem Auto rausziehst, sind bestimmt NPCs.
Ah, okay.
Oder? Weil die sind ja diejenigen, die nicht gespielt werden.
Ja.
Vielleicht erzähle ich auch was.
Ja, man weiß es nicht. Dann Kerl in, also Kerl und dann Strich in oben in.
Das finde ich aber blöd. Dann wird ja das Gendern voll verarscht.
Ja, und ich verstehe auch nicht, also kannst du dich noch an dieses komische Meme erinnern? Es ist Mittwoch, meine Kerle, mit den Fröschen. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
Hm, ich kenne es auch
was
nicht.
Was das für ein Quatsch ist. Das haben wir das erste Mal, als wir über die Jugendwörter gesprochen haben, 2021 muss es gewesen sein.
Mann, das finde ich aber echt blöd. Das ist so richtig, oh, wir sind so genervt vom Gendern und deswegen machen wir jetzt einen Gag daraus und sagen Kerl in.
Ja.
Es ist so, es sei dahingestellt, ob man es mag oder nicht und hier, die deutsche Sprache wird kaputt gemacht, dies, das, aber es gibt halt einfach Menschen, die sich erst dadurch integriert fühlen. Also deswegen finde ich, also weißt du,
voll. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja, stimmt.
Ich finde, ne, das sei da, ich habe letztens hab ich überlegt, weil ich das auch, ich kann es verstehen und ich mache es auch, dass ich beide Geschlechter anspreche oder ne, dass ich nicht sage, nur, weiß nicht, ist ja auch egal, sondern es nervt aber halt trotzdem, ne, weil man ja einfach so viel mehr reden muss oder so viel mehr Wörter benutzen muss oder das so holprig klingt, wenn man jetzt LehrerInnen sagt. Mhm. Und dann dachte ich mir, wie cool wäre das denn, wenn man die Mehrzahl einfach immer nur ein S ranhängt.
Lehrers?
Ja, klingt anfangs vielleicht blöd, aber du hast bei alles also, ne?
Alle integriert.
Alle integriert.
Lehrers. Also müsste es jetzt Kerls heißen.
Na, es gibt ja keinen weiblichen Kerl.
Na doch, Kerlin. Also,
ist das albern. Ja, naja. Also, Gärtners.
Gärtner.
Guck mal, kein Gärtner und Gärtnerin, klingt, sondern Gärtners.
Das klingt aber wie wenn ich rede und nicht weiß, wie es richtig ausgesprochen würde.
Ja, ich weiß, man müsste sich halt erstmal dran gewöhnen. Aber wenn das denn da wäre.
Ja, aber ich möchte doch auch nur, dass ihr euch an meine Art zu reden gewöhnt. Auch wenn was falsch ist oder so. Das ist halt so.
Ja. Weißt du?
Nee, aber ich verstehe. Ja. I get your point, girl.
Danke. Thank you. Yeah.
War nicht ganz zum Slayen, aber fast geslayed.
Okay.
Disney hat auch einen Auftritt und zwar Goofy. Naja, nicht ganz, aber Goofy, komisch, tollpatschig, ist mit dabei.
Ja, ne, es ist einfach nur ein englisches Wort, was im Deutschen benutzt
wird. Ich weiß.
Okay, gut.
Digga, aber mit H hinten, beziehungsweise H ist in
Kann man beides
Klammern.
Machen, genau. Entweder ohne oder mit H.
Ja. Ach so, du bist ja Digga-Beauftragte.
Nee, Diggi.
Ah, Diggi bist du.
Bei uns
euch.
Nicht mit G, sondern mit K.
Ah.
Immer.
Also Diggi. Schon Fat-Slaming.
Ja, Digga, Diggi.
In eurer Familie, muss man jetzt auch sagen. Ja, also ist jetzt Schwester. Nicht, dass Shari im Supermarkt rumläuft und sagt, hey, Digga.
Oh, das wäre mal, ey, Digga, gib mal rüber.
An der Kasse, Schwester. Hey, guten Morgen, Digga.
Ja, Dicki, meine Schwester nennt mich Dicki.
Ja.
Und ich sie.
Ja. Aber dann ist doch schön.
Ja.
Das ist doch gut. Aber hier ist es mit G.
Ja, aber letztens ist es auch meiner Tochter rausgerutscht. sie meinte dann auch irgendwie Dicki zu meiner Schwester. Das ist dann natürlich schon so, okay, weiß nicht.
Ja, das kannst du hier zu Hause sagen, aber nicht draußen.
Genau, das gibt es ganz oft. Ja. Das haben wir ganz oft die Regel.
Zuhause-Wörter und draußen-Wörter?
Genau,
ja. Aber sorry, logisch. Also.
So, ja. Naja.
Darf er so? Das finde ich total bekloppt, weil wir suchen ja ein Jugendwort und nicht
ein Kopf.
Das ist ja ein ganzer Satz. Also für die Jugend heute ist, darf er so ein kompletter Satz. Verwunderung, Abkürzung für, darf er das so sagen?
Ist es dann eine Frage?
Mhm.
Darf er so?
Mhm. Also hier steht zwar kein Fragezeichen, aber ich würde einfach, wenn es eine Abkürzung für, darf er das so sagen, mit Fragezeichen ist, würde ich sagen,
darf er so.
Darf er so.
Oder vielleicht auch als Reaktion. Ey, darf er so?
Oh Gott, ey, das
sowas machen
passt
die.
Nicht zu dir. bitte mach das nie wieder. Okay. Und dann haben wir noch Dinge entspannt angehen. Und zwar heißt das auf Lock. Und da bin ich raus. Also damit
auf Lock
bin ich raus.
Das heißt, hey, komm, lass mal beeilen. Und der andere sagt, ey, auf Lock.
Richtig, anscheinend.
Nee.
Ja.
Ciao, Kakao.
Ja. Ich habe keinen Bock zu lernen. Es ist ja, ne, wenn man sich in die Jugend reinnimmt, mit Lernen vielleicht und so noch. Ja. Man weiß es nicht.
Mhm.
Kein Bock zu lernen, auf Lock.
Ja, auf Lock. Scheiße.
Aber du kriegst doch wieder eine 5, Michael.
Na, komm, auf Lock.
Digga, auf Lock.
Digga, auf Lock.
Ich werd das so slayen. YOLO.
Hast du einen Favoriten?
Nee, ich finde das alles richtig kacke.
Scheiße. Na, obwohl dadurch, dass wir Generation YOLO sind, bin ich halt
stimmt.
Ich bin für Vintage YOLO.
Super, Vintage ist immer super.
Vintage YOLO soll gewinnen.
Aber weißt du, was schlimm ist? Es klingt so wie wenn wir über die 80er reden bei von unseren Eltern.
Ja, ist aber auch so leider.
Aber ist YOLO die 80er für die Menschen der nächsten Generation?
So ja, aber weißt du, guck mal, das ist doch Drake hat doch The Motto und da singt er halt ja You Only Live Once und YOLO und hier und da und das muss easy peasy 12 Jahre her sein. 13, 14, keine Ahnung.
Soll ich mal was sagen, was dich richtig alt fühlen lässt? Also natürlich diese Unterhaltung auch, die Unterhaltung auch, ja. Aber OC California ist vor 20 Jahren gestartet.
Ja. Germany's Next Topmodel fing auch vor 20 Jahren an.
Alter.
Hier Desperate Housewives.
Ich finde alles, wo man bewusst sich noch an die erste Folge erinnern kann, ist kritisch mit dem Alter dann.
Sex
dann
and geht's the City,
bergab. Geht bergab.
Ich finde das auch richtig krass, aber ich finde das noch schlimmer bei Musik, wenn irgendein Lied aufkommt und ich dann merke so, oh, das habe ich schon in der Grundschule gesungen. Und also das ist dann so, okay, das ist dann aber auch irgendwie wirklich fast 30 Jahre her.
Ja, ich wollte gerade sagen, so wenn es von 2000 ist, 23 Jahre. Oder? Ist das, wir haben 2023, 2000 plus 2023.
Und ich habe mittlerweile mein halbes Leben schon meinen Führerschein.
Oh mein Gott!
Ja. Das
Gut.
ist erstmal schlimm.
Also es wird jetzt hier es ist kein Wohlfühlmoment gerade, den wir erschaffen für uns alle.
Keine Wohlfühlfolge.
Nee, anscheinend nicht.
Mit dem Film auch nee. Und so.
Gut, Barbie Oppenheimer, du möchtest gerne darüber
Voll.
Sprechen?
Also, ja.
Ich will beide noch sehen.
Ja, keine Sorge.
Wenn es die dann umsonst gibt. zum Stream.
Obwohl das schon zwei krasse Kinofilme waren.
Ja, also, natürlich. Absolut.
Also es ist einfach absoluter Wahnsinn, dass zwei dermaßen krasse Filme an einem Tag auch released sind.
Ne? Also sorry, ganz kurz, da möchte ich generell mal einhaken. Disney heult ja gerade zu Recht, einfach weil sie wahnsinnig viel Geld verlieren bei Indiana Jones. 5 gar nicht richtig läuft, so wie sie es wollen. Ariel ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dann haben wir die Geistervilla, also nicht die, sondern Geistervilla, die gestartet ist, gefühlt schaut sich keiner diesen Film an. Ich würde ihn gerne sehen. Ich bin ein großer Fan von dem ganzen Thema. Aber können wir mal ganz kurz darüber sprechen, dass seit mindestens einem Jahr bekannt ist, dass Barbie und Oppenheimer in dem gleichen Zeitraum und dann kam auch noch raus, dass Mission Impossible auch noch in dem gleichen Zeitraum und dann startet gefühlt alles an dem gleichen Tag.
Ja.
Warum hat denn dann bei Disney keiner gesagt, stopp, wir müssen das mal ein bisschen aufdöseln? Oder auch Geistervilla, warum lässt man sowas im Hochsommer, wo alle Menschen in den Ferien sind, starten? Das ist ein Oktoberfilm. Also es ist ein Herbstfilm.
Voll Halloween-Zeit.
Und deswegen verstehe ich nicht, warum
aber vielleicht
der Disney-Konzern da so jetzt, das lief jetzt aber alles nicht gut. Wie krass überzeugt muss man davon gewesen
sein. Das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich war einfach die Überzeugung da, dass die Filme easy, gerade Indiana Jones und so.
Aber Mission Impossible, Tom Cruise.
Der läuft schon.
Ja, der war auch gut erfolgreich. Okay. Ja, der ist eine Woche vor Barbie Oppenheimer gestartet. Deswegen, das war so krass. Es waren drei Blockbuster, die quasi das Kino neu erfunden haben wieder.
Aber da muss ich ja ins Kino gehen.
Nochmal.
Na toll, ich freue mich doch immer so. Ich lieb's doch so.
Ja.
Und ich bin ja nicht so ein Tom Cruise-Fan wegen
Scientology.
Ja. Korrekt. Aber ich liebe halt seine Filme, ne? Mhm. Und die können auch, also da ist mir so Fast and the Furious und dieser ganze Franchise, da bin ich dermaßen raus.
Ja.
Aber bei Mission Impossible bin ich einfach immer noch so. Aber ich glaube, weil es auch so Faszination und Bewunderung ist dafür, was er leistet.
Die Stunts und so, ne?
Ja. Also das ist geil, das ist wirklich Wahnsinn.
Macht er alles alleine.
Ey,
ne?
Das ist doch
er ist über 50.
Krass.
Ist er nicht schon 60?
Ja, ich glaube, doch ist er safe. Fünferwette.
Ja.
Na, vielleicht drunter?
Ja.
Nee, der ist über 60. Ja. Ich muss das jetzt googeln. Jedenfalls diese Szene, ich habe ja den Film nicht gesehen, aber ich kenne es natürlich von TikTok, wie er mit einem Motorrad den Berg runterpisst und dann mit einem Fallschirm. Und das kannst du doch nicht glauben, dass der das selbst macht.
Und
das mehrfach an einem Tag.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja Ewigkeiten schon mal geübt und alles. Und das Geile ist, dass er seine SchauspielerkollegInnen standen ja dabei. Die waren ja an dem Tag am Set mit dabei und Simon Pegg, der ja auch mitspielt, der auch einfach sagt, er macht es jedes Mal und jedes Mal denken wir, jetzt stirbt er.
Ja. Ne? Und deswegen, das war ja auch so krass, das hatte ich dann auch gesehen, wie still es war.
Ja.
Er ist das erste Mal dann mit dem Flugzeug, mit dem Motorrad da runtergesprungen und es war Totenstille. Ja. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können und dann hat man gesehen, okay, Fallschirm ist offen und alle waren so,
oh Gott. Bestellt den Sarg wieder ab, Leute.
Nee, wirklich. Ja. Der ist 61.
Ja, krasser Typ.
Warte mal, der heißt Thomas Cruise McPother?
Ich habe letztens auf Arte eine Doku über ihn gesehen. Es war wahnsinnig interessant, weil die auch Scientology beleuchtet haben und so. Das ist halt einfach blöd, das muss man
sehr
wirklich sagen.
Blöd.
Aber trotzdem ist es einer, der einfach
ja, ich kann auch verstehen, dass man ihn,
toller Schauspieler,
wenn man da konsequent ist, dass man ihn cancelt einfach, weil man sagt, okay, ich unterstütze Scientology nicht und alles, was damit zu tun hat. Und scheiße, so konsequent kann ich irgendwie nicht sein.
Und das ist einer der professionellsten Menschen auf diesem Planeten, glaube ich, einfach, weil der wahnsinnig also wenn du Interviews mit ihm siehst und so, jetzt auch auf dem Teppich wurde er gefragt, was gucken Sie denn als erstes, Barbie oder Oppenheimer? Und dann hat er gesagt, schwierige Frage, ich glaube, Oppenheimer ist so ein schöner Freitagabendfilm und Barbie so auf dem Samstag. Aber wichtig ist, dass man es an einem Wochenende guckt, weil könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als man Kinofilme hintereinander geguckt hat? Also, dass man mehrfach am Tag oder am Wochenende ins Kino gegangen ist. Und das ist Barbie Oppenheimer. Also, das ist einfach wahnsinnig professionell.
Finde ich auch. Weißt du? Egal, was er, wahrscheinlich hat er seine Meinung, welchen er lieber sehen will, aber er sagt jetzt nicht, ja, safe Oppenheimer.
Die haben doch auch viel Sachen gepostet mit Barbie und Oppenheimer und so. Also da merkt man schon, der freut sich einfach, wenn die Menschen ins Kino gehen, weil das gibt ihnen natürlich auch einen Job.
Korrekt. Na,
also, nicht was ganz uneigennützig.
Was ich überhaupt nicht verstehe und super, super dumm finde, ist, dass Oppenheimer und Barbie dermaßen verglichen werden und ach, immer das, wieder ja. TikToks und dann wird hier verglichen und welcher ist denn nun der Beste? Also ich denke mir so, ey, das würde kein Mensch machen, wenn der eine im Frühjahr, der andere im Herbst rausgekommen wäre. So, also nicht auf dieser, in diesem Ausmaß, wie es jetzt passiert. Das sind einfach zwei komplett verschiedene Genre, komplett verschiedene Filme und so, das nervt mich. Jedes TikTok, wo ich sehe, die vergleichen schon wieder, skippe ich einfach direkt, weil ich mir denke, so sinnloser könnte man Filme nicht vergleichen und ja, es ist alles in einem Jahr und Oscars, blablablub, fein, aber trotzdem sind die beiden einfach so dermaßen eigenständig, also es ist ja, das ist ja, sind ja nicht mal beides Actionfilme oder so, weißt du, ein Genre, wo man dann sagen könnte, okay, krass, welcher ist denn nun der bessere Actionfilm? Naja.
Ist jetzt nicht Barbie und My Little Pony zum Beispiel, so, weißt du, was man vielleicht vergleichen könnte.
Oh, das muss ich momentan übrigens sehr viel gucken.
My Little Pony?
My Little Pony, My Little Pony.
Oh, wie schön.
Aber es ist wirklich witzig. Ja? Ey, so ein krasser Humor. Da gibt es ganz viele im Apfelland ganz viele Ponys und die Oma heißt Granny Smith.
Oh, lustig, weil ja der Apfel genau. Granny Smith heißt.
Und der große Bruder heißt The Big Macintosh. Mac. Apple.
Wow.
Und der hat nämlich auch so ein Muttermal von einem abgebissenen Apfel.
Das ist geckig.
Oder? Sehr intelligent.
Intelligent, wollte gerade sagen, sehr intelligent.
Richtig geil und das zieht sich durch die Serie. Naja, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, aber ich bin froh, dass es trotzdem nicht der Film war.
Okay, super.
Ja, Oppenheimer. Also tatsächlich hatte ich den gar nicht so richtig auf dem Schirm und das war dann für mich so, oh, jetzt kommt Oppenheimer raus. Oh, es ist ein Christopher Nolan-Film und wow, es spielt Cillian Murphy mit. Also war das für mich schon so, alles klar, du guckst ihn. Du guckst ihn auf der großen Leinwand. Und für alle, die mit Christopher Nolan nichts anfangen können oder es vielleicht gerade schon gehört haben, aber irgendwie das nicht zuordnen können, der hat Filme wie Prestige, Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises, Interstellar, was war noch? Inception, also all diese krassen Banger.
Richtig, also
und Cillian Murphy, Leute, ihr kennt
spielt
mich.
In allen Filmen davon mit.
Tatsächlich.
Gefühlt.
Ja, auf jeden Fall Batman.
Dunkirk hat er auch gemacht, oder? Christopher Nolan hat er nicht das auch Dunkirk gemacht? Nicht.
Das kann sein, ja.
Ja. Ja, krass, krasser Film auch.
Und Cillian Murphy, genau, der hat bei Dark Knight Rises und Batman Begins auf jeden Fall mitgespielt. Inception auch, ne?
Ja. Genau. Das war der, den sie quasi inzeptieren wollen.
Inzeptioniert. Diesen Kenner, wie man
sagt. Ja.
Und vor allem kennt man ihn, aber das war ja seine Paraderolle, Peaky Blinders und A Quiet Place 2. Großartig. Ey, und allein deshalb bin ich schon ins Kino gegangen, wusste wie gesagt nicht, was mich erwartet. Und es ist wirklich ein wahnsinniger Film. Also es hat mich so gefesselt. Es sind einfach 3 Stunden, die sich nicht anfühlen wie 3 Stunden.
Ja.
Obwohl es kein actionreicher Film ist, wie jetzt ein Dark Knight oder sowas, ne, wo das die ganze Zeit ballert und knallt und hier Action, da Action von einer in die nächste. Sondern der hat halt eine sehr ruhige Erzählweise. Ich meine, das ist alles, ne, die Entstehung der Atombombe, sehr physik- und geschichtslastig. Und das sind beides Themen, die mich genau null interessieren. Und trotzdem hing ich an diesem Film von Anfang bis Ende. Es war so krass, aber das ist halt für mich trotzdem so ein Film, den habe ich jetzt einmal gesehen. Den werde ich vielleicht noch ein zweites Mal sehen, wenn es den zu Hause, also wenn man den streamen kann. Aber dann ist es nicht sowas wie, weiß nicht, Batman oder sowas.
Inception, was man immer mal wieder anmacht. Genau.
Das ist es nicht, aber trotzdem finde ich den unsagbar gut. Also es ist Wahnsinn. Ich möchte gar nicht zu viel erzählen. Das ist halt eher nicht mal, das steht die Physik jetzt nicht im Vordergrund, wie so eine Atombombe gebaut wird, sondern eigentlich eher die ganze Zeit so dieser ethische Aspekt auch, ne? Dass er derjenige ist, der sie baut und das irgendwie auch feiert, dann ein sehr bekannter Mann dadurch zu sein, aber natürlich auch trotzdem dann der Mensch ist, der einfach über 200.000 Menschen auf dem Gewissen hat, ne? Also es ist schon Wahnsinn. Sollte man sehen.
Okay.
Ist natürlich auch viel kritisiert, ich habe eine Kritik gesehen und das fand ich auch schon wieder spannend, dass sehr, sehr wenig Frauen in diesem Film vorkommen.
Die Frage wollte ich dir nämlich stellen. Gerade weil du ja Barbie geguckt hast dann, und ich glaube, vielleicht ist das der Grund, warum die Filme auch verglichen werden. Ich habe nämlich auch viel gelesen, nicht bewusst, aber das, was man so mitbekommen hat, das ist ein Film von Männer für Männer.
Und das wird damit so ein bisschen begründet, dass es ja alles aus der sehr objektiven, subjektiven Sicht von Oppenheimer erzählt wird, worunter aber dann wieder so ein Film finde ich, leidet, wenn Frauen einfach ungefähr, also es gibt zwei Frauen, die ganze Zeit da sind und das sind so typische Love Interest.
Emily Blunt und Florence Pugh?
Ganz genau.
Okay.
Und dann wurde noch so ein bisschen beleuchtet, okay, wer hat denn damals tatsächlich wirklich daran mitgearbeitet in diesem Projekt, Atombombe, dies, das. Und das waren so viele Wissenschaftlerinnen, die null, einer findet kurz Erwähnung, heißt aber auch nur Lilly, kurz mit Vornamen, mehr weißt du nicht von ihr und hast sie auch nie wieder gesehen, bei so wichtigen Besprechungen oder so war sie komplett raus. Und ansonsten hast du auch nicht eine Frau gesehen, die mit an der Atombombe, an diesem ganzen Projekt gearbeitet hat.
Schade.
Obwohl da viele Frauen wohl mitgearbeitet haben. Mhm. Und das ist dann immer so schwierig, ne? Und auch überhaupt das gar nicht. Ja gut, das ist halt die Sicht von Oppenheimer, aber die Empörung ist halt auch irgendwie da, dass die ganzen Indigenen, die dann natürlich darunter krass gelitten haben unter diesen Atomtests überhaupt in Amerika und natürlich die Betroffenen, die Japaner, innen, dass da halt kein Wort drüber verloren wird. Und
Okay.
Okay.
Also aber sonst macht Christopher Nolan ganz gute Filme. Ich habe gerade überlegt, wie viele Männer und Frauen da, wie das Gleichgewicht so ist. Das ist voll spannend. Könnte man sich, glaube ich, mal intensiver damit auseinandersetzen, ob man dann das so stehen lassen kann, dass er vielleicht nur Filme von Männern für Männer macht.
Kennst du den Bechdel-Test? Weißt du?
Nee.
Krass, weil ich jetzt auch in diesem ganzen Barbie, Oppenheimer, dies, das, über den Bechdel, auf den Bechdel-Test gestoßen bin. Den gibt es seit 1985 und das war eine Cartoon-Zeichnerin und Autorin, die heißt Alison Bechdel. Mhm. Und die hat das mal, also sie ist durch Comics bekannt und die hat das quasi erfunden, war aber mehr als Joke. Und dieser Bechdel-Test soll dabei nämlich helfen, Stereotypen in Filmen vor allem in Bezug auf die Darstellung von Frauenrollen im Kino und Fernsehen wahrzunehmen. Mhm. Und der ist ganz, ganz einfach. Also es ging ihr halt nie darum, die cineastische Qualität zu erörtern, sondern wirklich nur, wie sehr stereotypisiert ist es, wie viele Frauen sind da, wie ist das Frauenbild dargestellt. Und das sind drei Fragen, die man stellen muss und schauen muss, ob das übereinstimmt. Und zwar, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, dann sprechen diese Frauen miteinander. Und die dritte ist, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann.
Interessant.
Ja, richtig. Und ganz, ganz früher, eine sehr junge Variante war es, dann wurde zusätzlich noch gefragt, ob die Frauen überhaupt einen Namen haben.
Ah,
weil das
schön.
War wohl sehr früher, keine Ahnung, offensichtlich nicht, häufig nicht der Fall, weshalb es damals diese Frage noch gab. Mhm. Die nimmt man heute aber wohl nicht mehr so. Das ist jetzt auch, das ist kein krass wissenschaftlicher Test, aber man nutzt ihn. Viele feministische Bewegungen und da nutzen ihn halt immer noch, um zu schauen, wie stereotypisiert ist der Film und wie sehr nicht. Das finde ich super spannend. Und es gab da auch schon so einige Studien, nämlich erschreckende Listen von Filmklassikern, die den Bechdel-Test nicht bestanden haben. So zum Beispiel Avatar, die ersten drei Star-Wars-Filme, Herr der Ringe, die ganze Trilogie.
Ja, aber Herr der Ringe ist, Entschuldigung, das ist nicht schlimm.
Nee, da dürfen nur Männer rein, da
das
hast du
ist
recht.
Nicht schlimm, da ist die Liz Tyler.
Ja, Liv, oder?
Liv Tyler. Dann ist die Kate Blanchett da.
Und reden die miteinander?
Und Miranda Otto.
Wow, drei von einem Cast.
Aber, nee, Entschuldigung, weißt du, was ich bei Herr der Ringe, möchte ich, dass der von der Liste gestrichen wird, weil Miranda Otto nämlich am Ende den, diesen einen krassen Reiter tötet. Und da sagt er nämlich noch, kein Ritter vermag es, mich zu töten oder irgendwie sowas. Und dann nimmt sie ihr Ritter-Dings ab und sagt, ich bin auch kein Mann. Und rammt ihm nochmal diese Klinge rein.
Das
fand ich krass. Also möchte ich Herr der Ringe bitte nochmal kurz saven hier.
Ja, aber trotzdem werden ja die drei Fragen nicht mit Ja beantwortet.
Nee, aber sie bringt dir da einen ganz wichtigen Bösewicht um.
Nun ja. Ja. Lola rennt, witzigerweise.
Ach, verrückt.
Das fällt auch durch. Und es gibt noch eine Studie mit 500 weiteren Filmen, die ausgewertet wurden. Und dabei kam halt heraus, dass nur ein Drittel dieser Filme wenigstens eine weibliche Hauptrolle hatten.
Krass. Also da sieht man, dass man da doch noch ein bisschen Arbeit vor sich hat.
Ja. Und
fällt denn Barbie durch den Test?
Nein.
Ah, wer hätte es gedacht.
Das fand ich auch noch interessant. 2011 wurde das auch nochmal angewendet bei den, also eine Medienkritikerin hat es da angewendet auf die Oscar-Nominierungen. War das 2014? Weiß ich nicht. Dass in der Kategorie bester Film nur 4 der 9 nominierten Filme den Bechdel-Test bestehen, obwohl es das Jahr von Schauspielerinnen als besonders gutes Jahr für starke und überzeugende Frauenrollen war oder bezeichnet wurde. Und trotzdem waren es genau nur 4 Filme, die bestanden
haben. Naja, und dann wundert man sich immer, warum so viele die Academy boykottieren oder auch so viele einfach da mal auf die Barrikaden gehen und immer sich beschweren, dass immer erstens nur die gleich nominiert sind und dann auch nur so Filme, die von Männern gemacht worden sind. Ja, da sieht man einfach mal, dass man, es stimmt halt einfach.
Aber
ungerecht.
Trotzdem wird der Test natürlich auch kritisiert, weil er zum Beispiel auch als bestanden gilt, wenn die Frauen zum Beispiel nur über Schminke reden. Was ja dann auch schon wieder stereotypisiert ist.
Das hättest du mir aber vorher sagen müssen.
Also wenn, es heißt ja nur, reden sie nur über Männer.
Ja.
Und wenn man ja sagt, dann ist er nicht bestanden. Wenn man nein sagt, dann ist er bestanden. Mhm. Aber wenn es dann so wieder so stereotypische Themen sind, wie halt nur Schminke oder Klamotten oder so, dann ist er halt trotzdem bestanden. Mhm. Und was man halt so kritisiert, weil das wäre ja dann, ist ja trotzdem Stereotyp.
Okay.
Und er gilt als nicht bestanden, wenn es nur eine Frau in dem Film gibt, diese aber den gesamten Film trägt. Also weißt du, es müssen ja laut Test 2 Frauen da sein, die beide einen Namen haben und sich auch unterhalten. Dann hat der Film nur diesen Test bestanden. Aber wenn es eine einzige Frau ist in dem Film und die aber den kompletten Film trägt, dann hast du ihn ja trotzdem nicht bestanden.
Lola Rent,
genau,
zum Beispiel.
Ja, so
weil
zum
sie
Beispiel. Genau,
sich bestes, vielleicht mit keinem
Beispiel
anderen weiblichen Wesen unterhält. Okay.
Ja, und deswegen, ja, das ist halt so ein bisschen, wird deswegen so ein bisschen kritisiert, aber ich fand das super spannend, weil ich das jetzt auch zum ersten Mal gehört habe.
Ja, noch nie gehört.
Ja. Ja. Nun noch zu Barbie kurz.
Gerne. Wow. Oh, toll. Schön. Das
ist richtig krass.
Schön.
Endlevel.
Wow.
Als ich weiß gar nicht, wann man die gesehen hat hier, wo Ryan Gosling und Margot Robbie in Kalifornien da Rollerskates fahren.
Ja, ja, ja.
Dann hat man das auch gesehen und ich dachte schon, wow, ich weiß, da wird ordentlich trashig und so, ne? Ich wusste, ich werde den safe gucken, weil ich beide Schauspieler einfach auch hart feiere. Aber irgendwie, weiß ich nicht, sah es super trashig aus und so. Und ich habe nicht im geringsten damit gerechnet, dass es ein dermaßen feministischer Film wird. Und es ist wirklich, dann hast du das auch irgendwie plötzlich überall mitbekommen bei Instagram und die ganze Welt hat plötzlich davon gesprochen, wie krass der Film ist und wie viele Frauen da Tränen verheult haben und so. Ich konnte mir nicht im geringsten ausmalen, wie die Handlung dieses Films sein soll.
Man hat ja auch ganz wenig im Vorfeld darüber gewusst.
Voll.
Das ist ja das Schöne. Ich weiß ja bis heute nicht richtig, was es da jetzt eigentlich geht. Ja. Nur, dass Barbie halt ja ihrer Barbie will da entfliehen will.
Genau. Barbie Land.
Genau. Punkt. Und mehr will ich auch gar nicht wissen, weil das ist so schön, dass man das so lange aufrechterhalten hat.
Das ist so krass. Ja. Und ich bin da auch völlig, also so ohne jegliches Wissen, was für ein Film das sein könnte und in welche Richtung das geht oder wie der Plot sein könnte und so. Ich bin ohne jegliches Wissen da reingegangen in den Film und war ab Minute 1, ich kann dir nicht beschreiben, wie dermaßen gefesselt ich war.
Schön.
Viele sagen, dass der Anfang ja voll drüber und trashig ist und da war ich schon so, also nein, es ist einfach so perfekt. Es ist so eine krass perfekte Barbie-Welt, wie sie dargestellt wird. Und der ist so schnell lebe ich, aber so im positiven Sinne. Du kommst gar nicht hinterher zwischen krasser Aussage, krasse feministische Aussage, wie auch immer, also die dir zum Denken nach, also dich zum Denken anregt, im nächsten Augenblick ein krasser Gag und das ist immer so im Wechsel, so voll schnell. Und ich muss den unbedingt nochmal sehen, weil so viele Zitate in diesem Film waren, die mich in dem Augenblick, da habe ich so drüber nachgedacht, dass ich danach die Minuten erstmal kurz nicht die nächsten Gags aufnehmen konnte, weil
es noch verarbeitet
woanders war. Und so schnell war das. Das war aber also wirklich alles im positiven Sinne. Ich konnte es gar nicht glauben, dass der so einen krassen Input gibt.
Mhm.
Und es ist schon krass zu sehen, auf großer Leinwand, wie normal das ist, wie die Frauenwelt ist heutzutage. Mhm. Ich hasse das Wort heutzutage, aber es ist schon krass. Und das ist halt auf dieser großen Leinwand. Und das wird dir damit nochmal so viel mehr klar gemacht, wie viele Dinge und was alles falsch läuft. Und das ist einfach, ich habe mich so oft so sehr wiedererkannt. Und allein so dieses, da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, dass man als Frau immer zu ist. Man ist zu dünn, man ist zu dick, man ist zu zu sehr Mama, oh, war jetzt, zu wenig Mama.
Jetzt hat sie aber abgenommen, ne? Mhm,
oh, genau. Jetzt aber, und jetzt hat sie, boah, jetzt ja. hat sie aber zugenommen.
Hat die nicht schon vor einem Jahr ein Kind bekommen? Also,
das ist so voll. Und dann dieses, man darf als Mama aber auch bloß nicht zu viel ausgehen, weil das ist auch zu viel, aber bloß nicht zu viel Mama sein, weil warum geht man denn gar nicht mehr aus und verliert sich? Also man ist nie komplett richtig. So. Und ich finde das so krass und es geht in diesem Film so, das ist Wahnsinn. Ich habe so geweint, aber ich es gab
welch eine Überraschung, möchte ich da jetzt sagen, aber
aber da habe ich zum Glück gesehen in der TikTok-Welt, in der Social-Media-Welt, dass es einfach so vielen Frauen so ging, dass und mir haben auch so viele geschrieben, ich hatte auch ein, zwei Stories dazu gemacht und mir haben so viele geschrieben, das ist der Wahnsinn, was dieser Film in mir ausgelöst hat und ich bin froh, dass mein Freund mit mir da war, um das auch mal zu sehen, wie wir diese Welt erleben als Frauen und ich bin, also eine absolute Empfehlung. Es ist so, und das Set ist ja nicht CGI.
Nee, das ist ja das Schöne, das ist ja richtig. Das, da hatte ich, das hatte ich gesehen, so ein Video,
so geil, die Musik, ey, Billie Eilish und auch so die Musik, Hammer. Es ist, für mich ist dieser Film wirklich eine 10 von 10.
Wow.
Ja. Ich hätte es nicht gedacht, ich bin
schön
over the top für mich. Und das hatte ich auch in, der Story, in die Story gepackt, du hast es gesehen, glaube ich. Dass ich ja nie Pink getragen habe, ne? Wirklich aus diesem Grund, dass ich eine blonde Frau bin und mir immer dachte.
Aber ich habe auch immer Pink getragen. Ich trage auch immer noch Pink und bin blond.
Ich habe mich nicht
wohlgefühlt. Dass ihr immer Probleme damit hattet.
Ich habe mich wirklich nie wohlgefühlt, damit Pink zu tragen, weil ich schon so immer das Gefühl habe, als blonde Frau wirst du immer abgestempelt als Dummchen und ne, als Barbie. Ja, ja. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, musst ja nicht übertreiben, wenn du dann auch noch Pink trägst. Und ich war jetzt, ey. Wirklich seit dem Film sage ich so, ey, ganz im Ernst, ich scheiß da dermaßen drauf. Am liebsten würde ich jetzt jeden Tag Pink tragen, allein aus Trotz.
Na, mach doch.
Mach ich auch, ob du es glaubst oder nicht. ich habe ja nicht mehr so viel Klamotten in Pink, jetzt muss ich erstmal loslegen. Und da haben auch ganz viele drauf reagiert, die genau das Gleiche gesagt. Die meinten, ey krass, ich dachte immer, ich wäre die Einzige, die da so ein bisschen beschränkt ist im Kopf und sich selbst diese Grenze auferlegt, weil man sich nicht wohlfühlt, weil man ja denken könnte, man wäre ein Dummchen, weil man jetzt auch noch Pink trägt. So. Und da habe ich auch immer geantwortet, ey, wie hängen geblieben ist das, dass wir uns von der Farbe einfach, also einschränken, was wir tragen.
Einscheißen.
Ja, wirklich, wegen der Farbe. Ne? Ja. Aber das kommt ja nicht von irgendwoher. Das ist ja, das kommt ja von irgendwoher, dass man so eine Ängste hat.
Ja, na klar.
Und das ist halt das Schlimme.
Ja.
Und ein Zitat in dem Film war, Männer hassen Frauen, Frauen hassen auch Frauen. So, ich sage, ja, okay.
Stimmt,
ja. Und das waren dann immer so diese Zitate, die so gekickt haben, dass ich danach erstmal kurz nicht mitbekommen habe. Ja, also Wahnsinn. Ich absolute Empfehlung. Und Dominik meint erstmal direkt, und, gibt's jetzt ein Barbie-Tattoo? Ich so, du, da denke ich jetzt drüber nach. Wie nachdem, das ist so ein Running-Gag bei uns. Immer wenn irgendein schönes Zitat irgendwo ist oder ein geiler Song oder ein Film, sagt er immer, na und, Tattoo-Termin schon geplant bei mir?
Ist es Tattoo-würdig oder nicht?
Genau.
Deswegen hast du die Atombombe auf deinem Oberarm jetzt auch tätowiert.
Du, ich bin richtig pro Atombombe.
Ja, super.
Wow.
So eine Wolke. Du, Oppenheim habe ich gesehen. Ne? Shari, sag mal, hast du Barbie geguckt? Warte, ich guck mal ganz kurz unten an der Rippe. Ja, habe ich gesehen, habe ich ein Tattoo von. Irgendwann wird es genau so kommen.
Voll. Ja. Voll. Naja, du, wer weiß, vielleicht lasse ich mir wirklich ein Barbie-Tattoo stechen. Ja. Mir egal. Jetzt
ein recht. Guardians of the Galaxy-Tattoo hast du ja schon.
Hab ich. Witzig, dass du es ansprichst, weil da komme ich heute auch noch drauf zu sprechen. Weil schwierig mit dem Tattoo, meinem Tattoo. Hä? Ja, wirst du schon noch sehen später.
Okay, also bevor wir in die Guardians of the Galaxy-Thematik. Hä? Das war eine Real-Life- wie heißt das?
Reaction.
Oh my God. So guys. Nee, bevor wir nämlich ins MCU eintauchen.
Endlich mal wieder.
Tauchen wir ganz kurz einmal in das Star Wars Universum. Und zwar am 23. August startet bei Disney Plus eine neue Star Wars Serie. Ahsoka heißt sie. Ein Spin-off von The Mandalorian, wo ja auch dieses Jahr die dritte Staffel erschienen ist. Es gibt 8 Folgen und im Mittelpunkt steht, wie man es ja schon gehört hat, Ahsoka Tano, die eine sehr beliebte Star-Wars-Figur ist. 2008 bei The Clone Wars eingeführt, bei Rebels mitgespielt, also wirklich ein ganz, ganz liebgewonnener Charakter. Und dann 2020 gab es ihr Live-Action-Debüt in The Mandalorian und jetzt bekommt sie ihre eigene Star-Wars-Serie. Und wir wurden gefragt, ob wir da nicht so ein bisschen mal, weil es nun mal eine Frau, und da sind wir wieder beim Thema Frau, im Mittelpunkt steht, ob wir da nicht ein wunderschönes Buch verlosen wollen. Und das möchten wir natürlich sehr, sehr gerne. Und das wollen wir euch gar nicht vorenthalten. Wir haben 2 wunderbare Exemplare. Und so heißt es Woman of the Galaxy.
Women.
Women. Ja, sorry, wenn es mehrere sind, dann Women.
Vor allen Dingen, hast du gerade in dein MacBook geguckt? Das Buch liegt genau neben uns.
Ja, ich wollte dir das nicht entreißen, weil du da gleich deine Hand drauf hast.
Ich habe sogar meine Hand drauf. Leute, hier ist wieder die Feministen-Char hier am Start, die nämlich hier über einem Barbie-Tattoo nachdenkt. Und ich habe das Buch gesehen und war so, ja, ganz genau. Women of the Galaxy.
Richtig. Ja, toll. Und da sind so viele, wenn du mal überlegst, wie wichtig auch die Frauen wirklich, und wir haben ja gerade gesagt, die ersten 3 Star Wars Filme haben ja nicht diesen Test bestanden, aber wenn man einfach mal guckt, wir haben Rey, wir haben Leia, wir haben Bo-Katan aus The Mandalorian, die ich sehr abgefeiert habe, die mag ich sehr, und natürlich auch Ahsoka. Wir haben so viele wunderbare weibliche Charaktere und dieses Buch widmet sich einmal komplett dieser Thematik. Sieht toll aus. Richtig geile Bilder. Ich mag diesen Style total. Also, ich gucke hier gerade mal rein. Können wir wirklich sehr empfehlen. Also, packen wir euch in die Folgenbilder auf Instagram rein. Da werden wir es nämlich verlosen. Mhm. Einfach dann kommentieren und dann seid ihr mit im Lostopf dabei. Star Wars Women of the Galaxy. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, wir kommen jetzt zu unserem eigentlichen Thema nach knapp 40 Minuten.
Echt, ja?
Ja, ja.
Ja, komm.
Guardians of the Galaxy, Volume 3. So, ich sag erst, wenn ich sagen darf, wie ich ihn finde, wenn du es sagst.
Okay.
Also wenn du es also hören willst.
Also wenn ich sage, sag es. Genau, richtig. Dann sage ich jetzt, bitte sag mir einfach top, okay oder flop.
Es ist einer der besten Marvel-Filme aller Zeiten für mich.
Wow! Mic drop!
Richtig, ja, genau so.
Nein!
Das war das Erste, was ich gesagt habe, als der Film vorbei war.
Wow.
Einer der besten Marvel-Filme für mich. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist für mich der beste Guardians-Film. Ich bin so hart überrascht. Ich habe jede Sekunde geliebt. Wirklich.
Und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich nichts mehr sage oder warum es so still ist, ich hab Franzi wirklich exakt gerade mit offenem Mund angestarrt, weil ich diese Art von Gefühlsausbruch nicht erwartet habe.
Naja, ich sitze jetzt hier nicht und weine, aber...
Aber ey, komm, das ist schon... Ich weiß. Also, da auch nicht mit dem... habe ich nicht. Ich dachte, du sagst, ist okay.
Nee.
Wow.
Ich kann ganz kurz zur Erklärung. Er kam am 2. raus, es war ein Mittwoch. Wir haben ihn... Freitag haben wir ihn geguckt und wir haben tatsächlich 2 Stunden am Stück fast geschafft, was voll krass ist. Ich glaube, Baby Richter wusste, Mama und Papa wollen jetzt unbedingt Guardians gucken. Deswegen hat das super funktioniert und wir saßen so gespannt und gebannt da. Wir haben eine kurze Pause gemacht, duschen und alles sowas, ne, damit man schnell ins Bett gehen kann. Und dann machen wir kurz Stopp, weil ich nur wissen wollte, wie lange noch ist. Und dann irgendwie war es noch eine Stunde. Und dann dachte ich so, krass, aber wo ist denn die Zeit geblieben? Es ging wie im Flug vorbei. Mhm. Und dann haben wir nächsten Tag weitergeguckt und wirklich, das ist das Erste, was ich gesagt habe, einer der besten Marvel-Filme und mein Mann war auch so, ja, war wirklich richtig gut.
Ja.
Wir waren so, ich habe so viel geweint, ganz ernsthaft geweint. Wahnsinn.
Krass.
Liebe ihn sehr.
Schön.
Ja.
Schön.
Ja.
Ich liebe ihn auch.
Schön.
Ich liebe ihn auch, aber es ist nicht mein liebster Guardians-Film.
Ja.
Aber auch hier muss man ja dazu sagen, dass ich ja einen ganz anderen Bezug, so wie du es ja auch immer sagst, zu Guardians of the Galaxy habe, weil das ja nicht nur meine liebsten Marvel-Filme sind, sondern meine liebsten Ever-Filme mit. Also das ist ja für mich mal ganz losgelöst von Disney und Marvel, MCU, dies, das. Das ist meine liebste Filmreihe mit. Also ich will mich dann immer nicht so festlegen, ne, weil, ja, wie auch immer. Aber das sind so krasse Herzensfilme aus Gründen. Und da ist es deswegen für mich so, dass der, Und ich werde auch später sagen, warum nicht an die ersten beiden Filme für mich rankommt.
Ersten beiden, oh okay, ja. Den zweiten, ich bin kein Fan vom zweiten.
Ich ja schon, hm. Ich finde den ja, ich gucke den sogar öfter als den ersten, hm. weil ich den dermaßen unterhaltend finde. Und oftmals ist es jetzt ja so, dass wenn ich die anmache, ist es nicht so, dass ich da sitze und von Anfang bis Ende ganz aufmerksam diesen Film gucke, so à la Filmabend, sondern viel, ich muss ja abends auch viel arbeiten, Tattoos zeichnen, vorbereiten und sowas. Und dann muss man immer nebenbei was gucken, wo du halt nicht krass aufmerksam sein musst. Ja. Und das ist dann, wenn eher der, weil der einfach einen krassen Unterhaltungsfaktor hat. Und auch, ich finde, wenn man da mal guckt, einfach sehr so farbenfroh und bunt und schön hell und sowas ist und sehr fröhlich eigentlich. Und deswegen mag ich den schon sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, der erste ist für mich halt einfach, der hat den Kultfaktor. Das ist halt so.
Ja, das, ist der das war was Film, ganz Neues. Ne, voll. Und dadurch hat der Humor im MCU auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Vor allem, weil der sich im MCU auch dermaßen abgehoben hat mit seiner ganz eigenen Handschrift. Und deswegen ist für mich der dritte, das ist schon ein würdiger Abschluss dieser Trilogie. Mhm. Und der ist, also weil man ja immer bei Fortsetzungen Angst hat, kann der den vorigen Teilen das Wasser reichen und so. Safe, definitiv. Das ist ein überragender Film. Trotzdem kommt er für mich nicht ran. Also es gibt zwei Gründe oder so. Einen auf jeden Fall, der ist ganz krass. Und da komme ich aber am Ende zu. Und dann auch noch so einige andere Punkte. Wir können ja einfach mal ganz kurz einsteigen, anfangen. Ich finde, also oder ganz allgemein gesagt, ist der schon echt düster. Ne? Also im Gegenteil zu den ersten beiden, weil die ersten beiden sind ja sehr hell, sind sehr fröhlich, sind sehr witzig. Das ist alles sehr leicht, viel leichter. Und
auch, was mir dabei einfällt, weil auch die Bösewichte so dümmlich sind, leicht, weißt du?
Ja.
Das hast du hier halt nicht. Hier hast du halt mit, wie heißt das? High
Evolution. Ja,
da ist schwer.
Ja, hast du recht. Und weil er aber auch optisch einfach dunkler ist, also das nicht nur vom Gefühl, also diese Thematik drückt halt krass. Das ist halt eine super schwere Kost. Er ist optisch auch dunkler, also mehr dunkler als die ersten. Er ist sehr viel erwachsener, sehr viel brutaler.
Er ist super brutal.
Wahnsinn, aber auch jetzt zum Beispiel, also ganz allgemein gesagt, sehr viel brutaler, aber auch Peter Quill, wie der ist ja schon, weißt du, die Guardians sind ja so, deswegen ist ja auch am Ende, also Leute, ihr wisst, es ist eine Spoiler-Folge.
Ja, wir haben es auch hingeschrieben.
Ja, also das ist, ne, ich wollte es trotzdem nochmal sagen, dass er dass er dann diese rechte Hand da vom High Evolutionary, der mit diesen weißen Sachen und der diesen Chip im Kopf hat, den bringt er eigenhändig um und schneidet ihn den Chip aus dem Kopf. So.
Da
und
haben wir nämlich auch gesagt,
und das ist so, wow. Ja. Also das ist so gar nicht Peter Quill. Mhm. Und da siehst du, wie, also was Familie und dieses, ne, dass dieses Thema, dass sie jetzt persönlich, dass das seine Familie betrifft und zwar Rocket und er deswegen einen ganz anderen Fokus hat oder wie auch agiert und handelt, weil eigentlich sind ja die Guardians so, dass sie sowas eigentlich vermeiden, was man ja auch am Ende sieht, wie Rocket dann nicht den High Evolutionary umbringt, sondern sagt, wir sind die Guardians of the Galaxy, so wir machen das nicht. Und deswegen ist es in diesem Kontrast einfach ein sehr brutaler Film und sehr düster und sehr dunkel und das beginnt halt auch schon sehr drückend, finde ich. Das beginnt ja also erstmal Rückblende, ne, die Baby Rocket. Aber ich meine jetzt die Szene, wie sie auf Nowhere sind, auf deren Planeten. Was ist denn das? Das ist ja kein Planet, das ist ja eher ein Raumschiff. Das ist ja, was ist denn das? Dieser Titanenkopf. Auf jeden Fall deren Heimat. Und da spielt dann Creep von Radiohead und Rocket macht sich diese Art iPod, ich weiß nicht, wie das heißt da, aber er macht es sich an, macht Creep an und läuft dann da so lang und dieser Song ist schon auch sehr, sehr düster und vor allem singt er dann bei zwei Textzeilen oder bei einer richtig mit und diese Textzeile ist halt I wanna have control, I wanna have a perfect body. So, boah, das ist dann schon so, wenn du man weiß ja, dass schon aus den ersten Teilen, dass er kein Waschbär ist, sondern dass also schon ein Waschbär ist, aber dass er halt das an ihm rumgedoktert wurde und wenn dann dieser Film mit I wanna have a perfect body beginnt, ne, und er diesen Vers da mitsingt, das ist schon krass und dann habe ich mir den Text weiter angeguckt und da ist halt auch eine Textzeile, die heißt, but I'm a creep, I'm a weirdo, mhm. what the hell am I doing here, I don't belong here. Mhm. Und das ist so, puh, okay, so starten wir hier also in den Film, wenn man überlegt, dass Guardians 2 auf dem Sovereign-Planeten beginnt, wo sie da dieses komische Riesenbatteriemonster bekämpfen mhm. und Groot die ganze Zeit tanzt.
Und hier Mr. Blue Sky.
Mr. Blue Sky, ja, genau. Und der tanzt so, so super fröhlich und verkloppt immer Drax oder so, weißt du, es ist so witzig. Und der startet schon so witzig in diesen ultra witzigen Film, während dieser einfach direkt komplett düster startet. So, und da weiß man eigentlich schon, okay, wow, das wird ein Seelenritt hier. Also jetzt darfst du dich echt anschnallen. Das fand ich sehr krass. Und das zog sich natürlich auch durch den ganzen Film.
Wo ich so einen kleinen, ach ja, stimmt, Effekt hatte, war, dass ja Peter immer noch drunter leidet, dass Gamora ja nicht da ist. Ne? Und da dachte ich so, ah ja, okay, weil ich brauchte einen kurzen Moment, um reinzufinden, um alles zu sortieren, was war passiert, wo stehen wir gerade da. Ich habe mich halt seelisch nicht drauf vorbereitet, sondern wir haben einfach schnell mal angemacht. Und da war dann direkt, ich bin froh über jeden Lacher, der jetzt gleich kommt.
Ja, voll, wie er da in seinem Bett liegt, stockbesoffen.
Ja, richtig.
Ne? Und Liebeskummer hat. Ja. Ohne Ende Liebeskummer und deswegen ja immer besoffen ist. Die haben sich ja darüber unterhalten, dass es so schlimm ist, dass er, genau, und dann sagt er ja im Vollsuff, ich liebe dich, Gamora, zu Nebula, weil er so benebelt ist und einfach, und das ist, ich finde, das ist alles am Anfang, das sind alles die Anfangsszenen und deswegen ist es sehr, ja, drückend schon. Also ich finde, der beginnt einfach schon sehr drückend.
Ja. Und dann gibt's süße Waschbären zu sehen.
Aha, total niedlich.
Um das Ganze aufzulockern.
Natürlich.
Nee, also ich glaube generell, dass der Film, wie du ja schon sagst, sehr düster ist, aber ich habe auch die ganze Zeit überlegt, welcher Film hat mich nachträglich so zum Thema Tierschutz zum Nachdenken angeregt. Ja. Wie dieser.
Krass.
Keiner zuvor. Krass. Es ist jetzt nicht, dass ich niemals an den Tierschutz denke, sondern, aber die ganze Zeit habe ich überlegt, welche Kosmetik benutze ich?
Wirklich, ja?
Wow. Sind da Tierversuche mit dran? Oh Wahnsinn. Mein Gott, ich muss mich für den Tierschutz einsetzen. Gott, also die ganze Zeit wirklich so eine Gedanken. Wie viel Leid tue ich einfach nur, indem ich etwas kaufe, konsumiere, Tieren an? Ja. Weißt du? Ja. So eine Gefühle hatte ich zwischendrin. Ich habe mich richtig schuldig gefühlt.
Krass.
Ja.
Voll schön, aber.
Ja, total, absolut.
Also, so blöd es ist, aber das ist voll schön, dass es da einen Film gibt, der einen so, das ist so ein bisschen wie mit Barbie, ne? Bei mir hat selten ein Film mich nachhaltig so beschäftigt wie der Barbie-Film, weil ich mich ja mit diesem Thema Feminismus ja so sehr auseinandersetze. Mhm. Sagt man auseinandersetzt?
Ja.
Und deswegen hat er mich nachhaltig so, so sehr beschäftigt und so viele Menschen da draußen. Mhm. Was so krass ist, weil das halt einfach, man denkt, man geht einfach nur ins Kino, konsumiert einen Film und geht nach Hause und war mal kurz 2 Stunden irgendwie krass cool beschäftigt und das war's dann. Mhm. Und wenn dann so Blockbuster schaffen, ein Statement irgendwie auch zu setzen, beziehungsweise, das ist ja nicht mal ein richtiges Statement, dass du aus dem Film rausgehst und zwingend die Message ist, hey, denk mal über Tierschutz nach, aber das ist das, was du für dich mitnimmst.
Richtig.
Und das finde ich halt krass, wenn ein Film das schafft, dass so einen Blockbuster dass du rausgehst.
Ein Superheldenfilm, um es mal ganz plakativ zu sagen.
Und ganz platt zu sagen, genau. Und du rausgehst und sagst, oh, scheiße, was hier Schmink-Franzi hat ganz schön viel Schminke. Was ist eigentlich alles davon cool und was nicht? Finde ich voll geil. Finde ich voll schön, dass man das schafft. Ich frage mich, wie vielen es da draußen noch so geht. Wie viele da tatsächlich was mitgenommen haben.
Ich glaube so einige. Vielleicht jetzt auch noch mal mehr, weil man es ausgesprochen gehört hat. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil ich glaube, hätte ich einen Podcast nicht, glaube ich, hätte ich niemals weiter darüber nachgedacht. Aber wenn man es jetzt einmal laut ausgesprochen hat, ist es ja nochmal was anderes. So, weißt du? Dann setzt sich's nochmal mehr.
Das ist aber auch das Schöne, weil ja irgendwie, ich habe das große Glück, dass ich so viele unserer Hörerinnen tätowiere. Und ich sage bewusst Hörerinnen, weil es tatsächlich immer Frauen sind, die kommen. Und das ist so schön, dann immer so Gesichter von unseren Hörern zu sehen und so, dass man die dann treffen darf. Ja. Das ist so verrückt auch irgendwie. Und dann kommt auch ganz oft dieses Jahr und das ist immer so spannend, den Podcast zu hören und wie ihr Dinge seht und beleuchtet und so eine ganz andere Sichtweise habt auf Filme, als ich es je hätte und so. Und dann habe ich darüber nachgedacht und ich denke mir, wir sind ja keine Sonderlinge, was Filme betrifft. So, weißt du, wir haben ja nicht irgendwie weiß ich nicht, das sind ja auch nur Emotionen. Mhm. Wir gucken ja nicht mal, wie ein Film umgesetzt wurde oder so krass.
Nee, würde uns auch niemand sagen, genau, was die Kritiker sind.
Das ist halt
oder
null.
So.
Das ja. sind halt alles unsere Emotionen. Und dann dachte ich mir aber gut, nur deshalb ja auch, weil wir uns ja auch würden, genau wie du sagst, würden wir den Podcast nicht machen, würde ich mich nicht hinsetzen und erstmal runterschreiben, was meine Gedanken zu einem Film sind. Also dann würde ich drüber reden mit irgendjemandem, der ihn auch gesehen hat. Und das war's. Dann würde ich einen Haken hintersetzen. Aber dadurch, dass wir halt ja einen Podcast zu genau diesem Film haben, befasst du dich ja anders damit. Und das ist einfach, das öffnet irgendwie viel mehr dein Mind ja. für diese Filme und für Dinge.
Und man regt vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken nochmal an.
Richtig.
Vielleicht beim Rewatch nochmal darauf zu achten und ja. zu gucken, wie fühlt man sich dabei eigentlich
voll,
oder so, weißt du?
Voll.
Deswegen, ja.
Ja. Wir haben gar nicht darüber geredet, über den Plot des Films.
Nee, aber ich glaube, jeder, der den Film geguckt hat,
ja, ne?
Also ich kann mir nicht vorstellen, es gibt bestimmt einige, die die Folge hören, um einfach nur uns reden zu hören, was ich ganz, ganz, danke dafür. Aber ich glaube, jeder,
ja.
also es gibt halt The okay. High Evolutionary, der halt die perfekte Welt erschaffen möchte und da schon an ganz vielen Lebewesen oder Kreaturen rumgedoktert hat, weil er einfach das Perfekte erschaffen will. Mhm. Am Ende des Films versteht man auch, warum er das Perfekte erschaffen will, weil er halt ganz und gar nicht perfekt ist.
Ja.
Und ja,
hat
Rocket ist
Rocket
einer davon.
Rumgedoktert,
richtig.
Der wurde von Adam Warlock angegriffen, sollte nämlich zum High Evolutionary gebracht werden, weil er etwas ganz Besonderes hat, was keine Spezies, die er erschaffen hat, zuvor aufweisen konnte, und zwar ein eigenständiges Denken. Und deswegen wollte er ihn zurückhaben, um sein Gehirn zu untersuchen, damit er eine perfekte Spezies erschaffen kann. Mit dem Wissen darüber, warum sein erschaffener Rocket quasi, oder an dem herumgedokterten Rocket, so ein intelligentes, eigenständiges, denkendes Gehirn hat. Genau.
Ja.
Und dabei wurde er schwer verletzt. Und deshalb müssen die Guardians of the Galaxy alles dafür tun, um ihr Familienmitglied Rocket zu retten.
Also richtig schwer verletzt. So richtig,
richtig.
Er wird jetzt sterben, schwer verletzt.
Ja, so schwer verletzt.
Ja.
Ne? Todesschwer verletzt.
Ja. Und dann geht es aber erstmal irgendwie da hinter die Kulissen zu blicken, woher kommt Rocket eigentlich?
Genau.
Was hat Rocket durchgemacht? Und ja, das ist echt harte Kost.
Ja.
Das ist wirklich, ich hab am Anfang mitbekommen, okay, ja, das ist, ja, wird man sehen, woher Rocket kommt, dass mich das so killt. Ich habe auf Instagram, oder wir haben auf Instagram die Umfrage gemacht, wann sind bei euch beim Film das erste Mal die Tränen gelaufen? Und ganz viele haben geschrieben, wenn Rocket, nachdem man an ihn herumgedoktert hat, in den Käfig kommt, zu seinen bis dahin noch nicht Freunden, aber Weggefährten dann ja, und sagt,
tut weh.
Und ich habe ganz doll, ganz bitterlich geweint.
Im Deutschen tut weh.
Ja. Und das haben ganz viele geschrieben und das können wir total nachvollziehen.
Und das sind tatsächlich die allerersten Worte, die dieses Wesen, Rocket, nicht im MCU, nicht, sondern in seinem Leben quasi, in seinem fiktiven Leben, waren es seine ersten Worte, die er jemals getätigt hat.
Ja.
Tut weh. Das spiegelt den Film halt. Ganz schön.
Wer braucht ihr genau? Das ist, so ist es halt.
Da hatte der gute Kerl nämlich auch noch gar keinen Namen. Da hieß er nämlich noch 89P13.
Genau.
Weil die hatten alle genau irgendwelche Projektnamen und dann genau einfach nur Nummern. Und die haben sich ja dann selbst die Namen gegeben in ihrem kleinen
Gefängnis. Das ist auch super
süß. Das ist so unfassbar süß. Und das ist so, wie sie da schaffen, Emotionen aufzubauen und diesen Bezug zu dieser kleinen kaputten Gang, wie die sich gegenseitig Halt geben. Und das ist unfassbar.
Mm.
Laila.
Tiefs.
Mm.
Floor.
Und
Rocket.
Oh,
und die träumen halt davon, in der neuen Welt endlich den Himmel zu sehen.
Genau.
Und nicht immer nur diese komischen Wände und Decken, sondern wirklich den Himmel. Und der ist so weit und so schön. Und ich habe die ganze Zeit so unterschwellig gewusst, okay, die werden wahrscheinlich niemals dazu kommen. Aber als es dann
Ich meine, du hast ja in keinem der 30 Filme jemals gesehen. Also eigentlich war es schon klar.
Ja, aber ich wollte es nicht. Ich habe immer die ganze Zeit, das wird schon. Ja, die kommen raus. Die denken richtig. Aber nein, nur einer hat den Himmel dann davon gesehen und das ist Rocket.
Ja, und das war seine erste kleine Familie.
Ja, und auch seine erste Liebe mit Laila.
Das ist ein Love Interest, ne?
Voll, absolut. Ja. Die küssen sich doch dann
die
so jenseits
dann
am Ende.
Die schnuppeln sich dann mit ihren Näschen.
Ja.
Das sind ja Küssen gleichzusetzen. Und sie sagt ja da
ist ja ein Otter, ne? Das ist ein Otter-Mädchen. Eine Otterin.
Eine Otterin.
Ja, Otterin. Oder Otters.
Otters, ja.
Da können wir es jetzt umsetzen.
Da haben wir aber nur eine. Das ist eine richtige Otterin. ja, und da sagt sie auch zu ihm, mein geliebter Waschbär.
Ja.
Und deswegen, das war ein richtiges Love Interest.
Voll, das war für mich richtige Liebe.
Krass auch, dass sie Waschbär gesagt hat, weil er bis zu dem Zeitpunkt, er hat ja immer gesagt, er ist kein Waschbär.
Ja.
Und aber das fand ich krass. Ja, es war die Liebe. Und weißt du, was auch so tragisch ist und wirklich richtig, richtig perfide, dass das mit den Ottern, ne? Also, dass sich ja Otter, um zu schlafen, an den Händchen halten im Wasser, damit die nicht voneinander wegtreiben und dass Lailas Arme abgenommen wurden und von Prothesen ersetzt wurden. Findest du nicht auch
überkrass? Das habe ich noch gar nicht, daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
Überleg doch mal. Ich meine, Otter kennt, also viele verbinden ja mit Ottern, dass sie beim Schlafen Händchen halten. Es gibt so süße Bilder, wie kleine Otter im Wasser schlafen und dann, damit sie nicht voneinander wegfloaten. Und ausgerechnet die Otterfrau in dieser Vierergang hat einfach keine Arme, keine echten Händchen, sondern nur die Prothesenhände.
Das ist ja krass.
Ja. Und deswegen hat er ja auch diese Obsession mit Prothesen.
Rocket. Richtig.
Das ist auch schon wieder so krass. Das ist immer, wenn sich der Kreis so schließt am Ende, ne? Ich weiß nicht, wann gab es den ersten Guardians-Film? 2014 oder so? Überleg mal, 9 Jahre her. Und da war im ersten Teil schon im Killen, wo die ausgebrochen sind aus dem Gefängnis. Und er sagt, um da auszubrechen, ich brauche das und das und das und das. Und unter anderem war da halt eine Beinprothese dabei. Und er hat sich noch, die haben sich noch gefragt, warum braucht er eine Beinprothese?
Aber egal, wir werden es hinkriegen.
Wir holen dir alles, was du brauchst. Genau. Und am Ende lacht er sich tot und sagt, also habe ich gar nicht gebraucht, aber danke.
Ja,
die Beinprothese wollte er deshalb, weil er halt diese Obsession mit diesen Prothesen hat, weil das ihn an seine kleine Gang erinnert. Und Floor künstliche Beine hatte, dieser kleine Hase.
Oh Gott,
der hatte diese künstlichen Spinnenbeine. Und auch im ersten Teil hat er schon wieder gesagt, für irgendwas, ich brauche dieses künstliche Auge. Und da meinte dann aber der Star-Lord so gleich, ey, komm, hör auf, jetzt brauchst du gar nicht, so von wegen. Und dann hat er wieder gelacht, ja, brauche ich nicht.
Und wer hat es dann bekommen? Thor hat auch ein Auge von Rocket bekommen.
Genau, und da war es nämlich so, dass Thieves, dieses Walross, hatte ja künstliche Augen.
Oh, der hat doch der hat doch die Augenlider angetackert. Ja.
Und die waren aber auch nicht echt trotzdem. Oh, das waren
ganz,
trotzdem
das fand ich ganz, Augen. Also es gab wirklich, ganz, ganz, ganz schwer grausam, darüber zu sprechen. Ja.
Und das dritte Mal war dann bei Infinity War. Da war er mit Bucky Barnes zusammen und hat
How much gesagt, for the arm?
Und er so, das ist mein Arm nicht. Ja. Weil der ja so eine Armprothese hat quasi. Und Layla hatte künstliche Arme. Ja. Also da sieht man halt wirklich dieser rote Faden. Also James Gunn ist einfach ein Genie. Also das ist ja immer das, was diese Filme so ausmacht, ne? Das ist so, das sind die Details, weshalb man dermaßen verliebt in diese Filme ist, dass sich das über 10 Jahre hinweg in verschiedensten Filmen wiederfindet. Die Origin Story von Rocket, die jetzt im letzten Teil der Trilogie erst aufgelöst wird. So, also es ist doch der absolute Wahnsinn. Und vor allem jetzt versteht man auch, warum er im Weihnachtsspecial von ausgerechnet Nebula diesen Arm von Bucky Barnes geschenkt bekommen hat. Wegen seiner Liebe zu Prothesen.
Stimmt.
Und da war das dann noch so, hey, hier kriegst du jetzt den Arm von Bucky Barnes. Ja. Und man war so, witzig, aber irgendwie so richtig gerafft hat man es auch nicht. Oder ich spreche für mich. Und jetzt weißt du halt einfach, dass er, wo diese Obsession mit Prothesen herkommt. Und vor allem finde ich so krass, jetzt rückblickend auch nochmal, dass ausgerechnet Nebula ihm das geschenkt hat, weil, ich weiß gar nicht mehr, ob dir das bewusst ist, aber die haben halt eine extrem enge Bindung, weil sie die einzigen beiden waren, die den Blip überlebt haben.
Von
Thanos.
Die sind close.
Genau, und deswegen waren die ja 5 Jahre die einzigen Guardians, weil die anderen ja alle komplett weggesnappt worden.
Richtig.
5 Jahre, weshalb die so ein krasses Band haben mittlerweile. Und es gab auch bei Endgame die eine Szene, wo Tony Stark und Nebula zurückkommen auf die Erde und dann haben die sich nebeneinander gesetzt, Nebula und Rocket, und haben Händchen gehalten.
Ich meine, er hat so seine Foto auf
weil die Gamora, beide sind ja absolute Emotionsopfer.
Trunks.
Ja, und das ist ja so viel Emotionen, die sie in diesem Moment gezeigt haben. Und das finde ich so, so schön, dass das so in diesem Weihnachtsspecial jetzt so Sinn macht. Und ja, vor allem, weil die sich ja auch so ähnlich sind. An Rocket wurde rumgedoktert, wie sonst was, und an ihm gearbeitet. Und er wurde auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt von High Evolutionary. Und bei Nebula war es halt ihr eigener Vater, Thanos, der sie auseinandergenommen hat und wieder zusammengesetzt hat. Und ja.
Eine meiner, wo wir es gerade ansprechen, witzigsten Szenen, die ich aber leider schon vorab auf TikTok, oder die waren in einem Trailer. Und deswegen, ich habe mir ich habe keinen Trailer mit Absicht gesehen, war, dass Gamora zu Peter sagt, ja, sie, die du die ganze Zeit beschreibst, diese Gamora, die bin ich nicht, das klingt aber mehr hier wie Nebula.
Ja.
Und dann guckt Peter Nebula ganz verliebt an und Nebula sagt so, knock it off, also schlag sie aus dem Kopf. Und er so, ja, aber ich habe noch nie gesehen, also ich habe es auf Englisch gesehen, ich habe noch nie festgestellt, wie krass toll deine Augen irgendwie sind. Und dann sagt sie so, they were replaced by my father, by torture. Und er sagt, but he picked a pretty good set. Und ich musste so krass lachen, auch noch im Film.
Absolut.
Es ist einer der, also ich finde sowieso Nebula.
Willst du nochmal auf Deutsch?
Sie sagt halt, die wurden halt von meinem Vater wegen Folter
rausgenommen und ersetzt ein neues Paar, weil
er hat mich gefoltert, er hat mich halt gefoltert und deswegen mussten die halt ausgetauscht werden. Und er sagt halt, ich sag ja nur, das ist ein ganz, zwar da schöne ausgewählt halt, ne? Und so ich bin so diesem ganzen Peter Quill Humor ein bisschen überdrüssig.
Wirklich?
Aber der dritte Teil hat es noch mal rausgerissen. Oh, und da habe ich so gedacht, gut, ich bin wieder back on track, alles gut, super lustig.
Das beruhigt mich jetzt.
Und ich finde generell, Nebula und Peter haben wunderbare Szenen zusammen, auch wie sie ins Auto einsteigen mit diesem
with the F-Bomb.
Ja, genau.
Zum ersten Mal das Wort Fuck in einem MCU.
Und das Lustige ist, dass James Gunn das ja drin zu stehen hatte und Kevin Feige hat das halt gelesen und hat ihn angerufen und hat gesagt,
umgekehrt. Das stand nicht
Stimmt. James Gunn hat sich absichern wollen oder hat das irgendwie nur gesagt,
ne? Es stand nicht im Skript.
Ja,
und Peter Quill, also hier Dingensbummens. Chris Pratt hat es einfach benutzt.
Ja.
Und James Gunn hat sich totgelacht. Er meinte, es war der geilste Gag und hat es drin gelassen und daraufhin Kevin Feige angerufen.
Richtig. Und Kevin Feige hat dann halt so nach dem Motto gesagt, die Leute könnten sich dann halt vielleicht nur irgendwie, und hat versucht, ihm das so ein bisschen, nicht auszureden, aber so ein bisschen sozusagen, ist nicht so schlimm. Und James Gunn sagte so, I don't fucking care, das ist mein letzter Teil, ich mache hier, was ich will, ich find's geil, wir lassen's drin.
Ja.
Und das
und vor
ist
allem
halt super.
Hatte Kevin Feige noch damit argumentiert, dass die Russo Brothers in einem
Film
auch schon, da hat auch irgendjemand fuck gesagt und die waren so, wir wollen nicht, das ist unsere Legacy.
Dass man sich daran für immer erinnert, dieses
was ist denn Legacy?
Erbe. Also das Vermächtnis.
Vermächtnis.
Genau.
Dass es unser Vermächtnis ist, deswegen nehmen wir es raus.
Richtig.
Und dann hat er das ihm gesagt, die haben es auch rausgenommen, weil die nicht wollen, dass es
und er so,
und er so, jetzt erst recht.
Ist mir doch wurscht.
Und das ist eine unsagbar witzige Szene.
Ja, wirklich. Auch mit dem, es gibt so, ich musste wirklich wahnsinnig lachen. Also genauso wie ich weinen musste, musste ich sehr viel lachen. Auch mit Drax, der hat tolle Szenen. Ich bin jetzt großer Drax-Fan auch. Vorher war das so, Drax ist da irgendwie.
Wirklich?
Er hat noch nie den Stellenwert bei mir so extrem gehabt.
Okay.
Und jetzt Drax auch zusammen mit Mantis.
Aber Drax und Mantis hatten schon ihre Momente im zweiten Teil.
Aber
dermaßen.
Hat mich jetzt, ich glaube, ich fand das Holiday-Special halt echt richtig nicht gut.
Oh, so sehr nicht gut. Aber gut, weißt du, ich glaube, das ist auch, Drax und Mantis haben einen krassen Humor zusammen, aber du merkst halt auch trotzdem, dass dieser Humor komplett auf jedem einzelnen Charakter der Guardians of the Galaxy basiert. Also
die brauchen die anderen
ganz genau.
Nach einer Weile.
Du kannst nicht zwei rausnehmen und ein eigenständiges Ding mit denen machen, weil alle miteinander und der Humor untereinander einfach so dermaßen gut funktioniert, dass dieses Isolieren einfach, glaube ich, nicht funktioniert.
Genau. Deswegen glaube ich, hat mich das Holiday Special auch nicht abgeholt und deswegen war so Drax und Mantis so, hat, wie gesagt, ich meine, es ist für mich einer der besten Marvel-Filme. Ja. Von daher hat er wirklich ganz grandios viel richtig gemacht.
Ja.
Wo wir gerade mal bei Komplimenten sind. Ich finde generell Will Poulter als Adam Warlock grandios.
Ist er.
Ich habe vorher mir, ich habe irgendwie aber auch wieder unabsichtlich eine kurze Kritik von Cinema Strikes Back gehört, die gesagt haben, also das war ohne Spoiler und so, die haben gesagt, dass die es schade finden, dass Adam Warlock so fallen gelassen wird und man hat daraus nichts gemacht. Finde ich, und dann dachte ich so, schade, spielt er nur in den ersten Minuten mit. Wie, ich weiß gar nicht, warum die das gesagt haben. Gut, haben sie so empfunden, ist ja auch ihr gutes Recht. Aber ich finde es super. Ich finde es toll. Ich finde den, der ist super eingeführt worden. Der hat unfassbar witzige Momente. Will Poulter ist einfach Teil des MCUs. Das hat er sich vor 10 Jahren wahrscheinlich bei, wie heißt dieser Maze Runner Film, auch nicht vorgestellt.
Ja.
Oder bei Wir sind die Millers mit Jennifer Aniston und Jason Sudeikis. Dass er da jetzt mitspielt. Und ich finde, der hat eine tolle Rolle gespielt. Mhm. Ich bin froh, dass er am Ende, und ich kenne die Comics nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es in den Comics ist. Deswegen war es für mich ein Surprise, dass er am Ende Teil der neuen Guardians ist. Und deswegen ist es so, war das super.
Finde ich auch, vor allem, weil für mich war, also es stand ja, das war ja schon irgendwo eine Post-Credit-Scene, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Film, dass er in seinem Kokon bei den Sovereign heranreift. Ja. Ne? Und dann wusste man, okay, krass, der Poulter.
Haben die das nicht bei Guardians 2 gesagt? Haben die da nicht schon mal Adam Warlock irgendwie erwähnt?
Weiß ich nicht mehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde er in irgendeinem Film schon erwähnt und dann war es die Post-Credit-Scene auf jeden Fall, wo er denn in seinem Kokon war. Ne? Und da wusste man, okay, krass, das wird der Bösewicht. Und dann wird ja auch immer so ein bisschen gedroppt und dann wusste man, okay, Bösewicht bei den Guardians, bla bla bla. Und deswegen dachte ich, das ist der Bösewicht, weil ich habe mich vorher auch nicht, das machen wir ja in der Regel nicht, dass wir Teaser, Trailer, alles gucken und konsumieren.
Weil die aber auch alles immer verraten mittlerweile. Genau.
Und deswegen ist es so wenig wie möglich konsumieren vorher und für mich war das okay. Ich, auch eine, die nie die Comics gelesen hat oder irgendwas, dachte, Adam Warlock wird der Bösewicht sein. Und dann stellt sich so schnell heraus, dass er einfach so ein dümmlicher, kleiner Rotzbengel ist, der eigentlich nur so ein Handlanger seiner Sovereigns ist und das High Evolutionary. Und dass er richtig dumm ist und trotzig und so übermütig und aufbrausend. Und dass er eigentlich auch die ganze Zeit nur ein Side-Character ist. Diesen Side-Character aber so unfassbar gut verkörpert und
der holt alles raus, der holt alles aus seinen wenigen, es sind trotzdem irgendwie wenige Minuten, aber er macht es super, er macht es so super, dass es im Kopf bleibt.
Ja.
Weißt du, wenn ich an Guardians 3 denke, dann weiß ich, okay, Will Poulter hat da mitgespielt, weil er fantastische Szenen hat. Er, ich meine, er hat sich jetzt, hat jetzt auch ein neues Haustier. Dieses, das war auch eine der besten Szenen, ja, der heißt Blurb übrigens, ja, weil James Gunn wurde auf Twitter gefragt, hat denn dieses Vieh überhaupt einen Namen? Und hat er gesagt, ja, Blurb.
Hat er sich bestimmt in dem Augenblick ausgedacht.
War total süß. Dieses, wo er dann mit seiner Mutter da im Raumschiff sitzt und sie sagt halt, oh, das ist so disgusting, also es ist so ätzend, dass du dieses Tier jetzt mit hast. Und dann sagt er, ja, ich werde ihm alles antrainieren, alle guten Dinge und so. Und dann leckt er sich halt in dem Moment, Verzeihung, die Eier. Und sie guckt halt total angewidert und er sagt, ich werde das ihm auch abtrainieren, irgendwie so, aber so in seiner, so einer krassen Überzeugung. Ich muss wirklich Tränen, fast bis zur Bewusstlosigkeit musste ich da lachen, weil mich das alles so gut abgeholt hat. Und, oh, und der, und dieser Blurb, da musste ich auch weinen.
Oh.
Ja, und zwar, pullert der einmal vor Angst. Oh, ich habe ganz doll geweint. Wirklich? Ja, es hat mich ganz doll an mein Baby erinnert. Ganz am Anfang, weißt du, wenn er auch beim Arzt gepullert hat, weil er Angst hatte, was passiert hier? Und so, und deswegen musste ich direkt auf den Monitor gucken, alles gut, Baby? Ja, alles gut. Wirklich, das war, das so süß war, auch weil dieser süß. Blurb. Also eigentlich erinnert mich Blurb an mein Kind.
Schön.
Nein, Quatsch. Aber das war sehr, sehr schön. Und auch am Ende ist er ja auch Teil der Guardians, der Blurb. Der ist auch dabei.
Das stimmt.
Ja, schön.
Ja.
Sorry, ich
nee, ist ja nicht schlimm.
Will dich gar nicht rausbringen hier.
Hast du nicht. Einfach nur, dass ich dachte, dass er der Bösewicht sein wird.
Ja, richtig.
Der aber nicht war, denn es war ja der High Evolutionary. Und der High Evolutionary hat ja unter anderem auch die Sovereign erschaffen, eben auch den Adam Warlock und so. Und wie wir schon gesagt haben, ist ja sein Ziel, die absolute Perfektion, die perfekte Spezies zu erschaffen, die perfekte Gesellschaft, ein viel besseres Universum. Und deshalb erschafft er immer neue Spezies, löscht sie dann aber immer wieder aus, weil er immer wieder merkt, okay, sie sind nicht perfekt.
Ja, doch nicht perfekt.
Doch nicht perfekt.
Was ja nun mal einfach so ist. Es gibt halt nicht das Perfekte.
Ja, ganz genau. Und das macht diesen Film halt auch so unsagbar brutal, weil dieser Planet, Counter-Earth oder Gegenerde, das, also das Duplikat der Erde quasi mit einer Spezies, die er erschaffen hat, komplett, der hat den einfach explodieren lassen, den Planeten. Das sind alle Menschen, es sind ja keine Menschen, die Lebewesen. Die höhere Lebensform, die dort lebte, hast du kennengelernt auch, ne? Weil die ja da gelandet sind und dann, das sind alles so Tiere in Menschenform quasi. Und der hat diesen Planeten in die Luft gejagt. Und ich dachte so, wow, krass. Also das ist sehr Guardians untypisch, das mit so einer Dramatik und so Brutalität. Yeah. Also unschuldige Passanten, die da sind, einfach ermordet werden vom High Evolutionary, weil das wieder eine Spezies ist, die nicht perfekt ist, weil es Perfektion einfach nicht gibt und Perfektion auch einfach nicht erstrebenswert ist. Und ich muss sagen, dass er als Bösewicht mich ein bisschen nervt, weil er einfach wieder so ein Schema-F-Bösewicht ist.
Was? Finde ich gar nicht. Krass.
Das ist so dieses typische Größenwahnsinnig. Ja. Psychopath, ja. Tyrann, gib ihm Macht, er will Macht, er denkt, er ist Gott. Es gibt dieses eine Zitat, da sagt er, es gibt keinen Gott, deshalb bin ich eingesprungen. Ja. So, ey, das ist alles so Klischee. Immer haben sie alle, sind sie alle größenwahnsinnig und dann sagen sie, wow, und jetzt lösche ich alle aus und jetzt bla bla bla. Also das ist so nicht neu. Oh. Sagen wir es so. Also das ist so, ich finde nicht, dass er als Bösewicht heraussticht, weil es halt wieder so diese ganz gängigen Beweggründe sind, warum er so ist, warum er so böse ist. Und zwar dieses ganze psychopathisch Größenwahnsinnige. Er hat die Macht, Gott zu spielen, bla. Finde ich schade, aber auch okay, weil ich finde, das schmälert jetzt den Film nicht. Aber das ist mir halt einfach so aufgefallen. Vor allem, wenn man Bösewichte kennt wie Thanos. Mhm. Aber das ist natürlich one of a kind.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann man nicht.
Aufgebaut worden. Ja. Aber trotzdem, er ist halt natürlich hat er auch eine Art von Größenwahn, weil er das Universum halbieren wollte, auch für eine Zeit halbiert hat. Vor dem Hintergrund, dass er aber keine Überbevölkerung möchte, um Leid zu vermeiden. Mhm. Und das fand ich schon wieder so, weißt du, dieser Beweggrund ist eigentlich nachvollziehbar.
Shari, also, sagst du bist pro Thanos?
Nein, aber das ist so, da denkt man sich so, ja, okay, er ist auch ein Psychopath, weil er Dinge tut, die total falsch sind. Aber dieser Beweggrund, ich möchte kein Leid im Universum. Ja. Und Leid gibt es aber überall aufgrund der Überbevölkerung. Mhm. Und gäbe es nur halb so viele Lebewesen, dann würde keiner leiden. Weil dann gäbe es genug Essen, Trinken, Arbeit, was weiß ich. Ne? Und das war ja sein Beweggrund, was ihn irgendwie so vermenschlicht hat. Weißt du, so, ja, dass man. Und das hat ihn so speziell gemacht, auch als Bösewicht, weil das halt eine andere Art von Bösewicht war und nicht dieses einfach nur, ich bin ein Psychopath und ich spiele Gott. Und auch genau von Quantumania mag man meinen, was man will, aber Kang, der Eroberer, war auch ein überragender Bösewicht. Auch er wieder, ne, er heißt Kang, der Eroberer. Erobert offensichtlich viele Welten, Planeten, was auch immer. Aber was ihn so besonders gemacht hat, ist, dass er selbst darunter so sehr gelitten hat. Dass er weiß, er tut anderen Leid an, um einen höheren Zweck zu verfolgen. Und dieses Leid, was er anderen antut, ihn selbst so sehr leiden lässt. Und dieses Leid, das spielt er auch so krass. Mhm. Also weißt du, das macht ihn auch so besonders. Und ich finde, das fehlte mir, so dieser besondere Aspekt, bei dem High Evolutionary.
Ah, okay.
Ja.
Ja,
aber gut, also das ist jetzt, wie gesagt, das schmälert das nicht, das ist mir einfach nur, weil ich gerne halt auch die Bösewichte vergleiche und deswegen, finde ich den jetzt nicht cool.
Okay, gut.
Ne?
Sehr gut.
Danke. Ja, was haben wir noch so zu erzählen?
Kommen wir endlich zu dem Fakt, was du blöd findest.
Ja, gleich, jetzt nur noch zu Groot.
Ja, oh, ich liebe euch, Leute. Da musste ich auch weinen.
Ich auch.
Das ist, er hat halt, ne, ich meine, es ist halt, wir müssen, also Groot sagt halt nur I am Groot.
Ja,
seit Beginn Groot. An. Und da bricht er halt einfach mit seinem Charakter und sagt halt I love you guys. Und das ist halt, wie intelligent das halt auch ist. Es ist so ein simpler Satz. Aber es ist so krass umgesetzt und dass man sich das auch getraut hat und dass man das auch gemacht hat.
Na, vor allem, weil er ja nicht mit seinem Charakter bricht. Die Geschichte dahinter ist ja eher diese, das ist ja seine Sprache.
Ja.
Er sagt, ich bin Groot, ich bin Groot. Und alle sagen mal, ja nee, das kannst du gar nicht so sagen. Und man denkt immer, hä? Er sagt, ich bin Groot. Aber jeder versteht ihn, weil das seine Sprache ist. Sie haben seine Sprache gelernt, alle Guardians und um ihn herum. Und am Ende sagt er halt, I love you guys. Oder im Deutschen, ich liebe euch Leute. Ne? Genau. Und er sagt natürlich ja eigentlich trotzdem, ich bin Groot. Oder I am Groot. Aber wir, die Zuschauer, so ist das.
Ist es bestätigt oder denkst du?
Ach, krass, okay. Das hat James Gunn bestätigt.
Ach, wie schön.
Das ist nicht so, dass er jetzt
die Sprache der Welt spricht.
Genau, sondern ich wollte gerade sagen, so Deutsch ist es nicht, Englisch. Kann man da bei den Filmen in der Galaxie von Englisch reden? Nein, dass er die Sprache spricht, die die Guardians sprechen, dass er die gelernt hat, sondern wir als Zuschauer sind jetzt Teil der Guardians-Familie und können seine Sprache verstehen, so wie alle anderen auch seine Sprache gelernt haben. Und deswegen verstehen wir, dass er gesagt hat, ich liebe euch Leute. So wie alle anderen das die ganze Zeit verstehen, haben wir es jetzt auch verstanden. Ah. Und deswegen sind wir als Zuschauer Teil der Guardians.
Wow.
Oder?
Das ist toll. Das wusste ich nicht.
Ja,
das ist
bestätigt von James Gunn. Ja, richtig geil. Ich habe dann noch ein bisschen zu Groot gegoogelt. Mhm. Recherchiert, gegrootet. Und also folgendes, weil Groot ist ja jetzt nun optisch komplett ein anderer als der alte Groot, den man kennt aus dem ersten Teil. Ne? Und da hat man sich ja gefragt, hey, ist es eigentlich nun der gleiche? Warum ist er jetzt so massiv? Ist es ein anderer? Und es ist so, dass deine Gattung Flora Colossus heißt.
Süß.
Und diese Gattung wächst, indem sie Wissen und Licht der Leute um ihn herum absorbiert.
Ah.
Und es ist halt nicht der originale Groot. Das ist wie so eine Art Klon oder Sohn oder so. Oder um in Pflanzensprache zu reden, es ist ein Ableger. Wenn ich eine Monstera habe und dann da einen kleinen Ableger.
Was ist eine Monstera?
Das ist eine Pflanze.
Hättest du nicht einfach, keine Ahnung, was Nenn Normales sagen können?
Was?
Hier, Rankelpflanze.
Wenn wir eine Rankelpflanze haben.
Danke.
Und da dann einen kleinen Ableger nehmen und den kleinen Ableger woanders einpflanzen oder eintopfen, dann haben wir ja zwei Pflanzen. Mhm. Sprich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass deine Rankelpflanze lebt, dann lebt sie ja nicht zweimal, sondern dann ist es ja eine zweite Pflanze, die wir haben, als Ableger von der ersten.
Richtig.
Und so musst du dir das mit gut vorstellen. Yeah. Also es ist ein eigenständiger Groot.
Klug.
Sehr klug. Und auch von James Gunn bestätigt, ist es so, dass der erste Groot, den wir kennen, der ist wie eine Art Tier großgezogen worden. Und deswegen ist er groß geworden natürlich. Ihm geht es ja auch gut, ist ein feiner Kerl, aber ist halt schmächtig, groß, ne? Aber nicht so massiv wie der Groot, den wir kennen. Und unser Groot oder der jetzige, der ist ja nun mal mit einer Familie aufgewachsen, mit den Guardians. Das ist ja wie eine Art Familie, was und von dieser Familie hat er halt das Wissen und das Licht absorbiert. Und jetzt kommt bei dieser besonderen Familie noch hinzu, dass ja Mantis und Quill beide halb Celestials sind, weil Ego so ein mächtiger Celestial ja der Vater von beiden ist.
Richtig.
Sprich dadurch.
Also sind quasi Bruder und Schwester.
Sind Bruder und Schwester von einem Celestial, einem extrem mächtigen Wesen.
Kurt Russell im zweiten Teil.
Genau, Ego. Und deshalb ist er locker zweimal so groß wie der alte Groot, vor allem in der Post-Credit-Scene. Mhm. Und das in viel kürzerer Zeit, weil er halt dieses ganze Licht und Wissen von seiner Familie ja so, also so viel mehr davon absorbieren kann, als es offensichtlich der andere Groot konnte, weil er nicht in dieser Art Familie aufgewachsen ist. Fand ich voll schön.
Ja, am Ende, Post-Credit-Scene, da sieht man ja nur, dass Rocket auf etwas sitzt und am Ende war es halt Groot. Ne?
Ein Riesengroot.
Genau.
Ich habe irgendwo gelesen, dass er da King Groot heißt.
Richtig, das
und
ist aus den Comics.
Diese Krone, so, also ne, sein Kopf ist geformt oben noch wie so eine Krone und
genau.
Da ist er ja dermaßen massiv.
Richtig.
Und das macht jetzt natürlich mit diesem Wissen so sehr Sinn, weil er so in einem Umfeld aufgewachsen ist, wie der alte Groot ist.
Er wurde halt gehegt und gepflegt und deswegen sollte man halt immer mit seinen Rankepflanzen und anderen reden und sprechen und gut behandeln und gießen.
Ja.
Ne? Auch dann habt ihr einen Groot zu Hause.
Ja.
Fand ich
richtig dolle schön.
Ja.
So, das nochmal als Fact. Jetzt kommen wir zu der Kategorie, finde ich, blöd.
Vorher will ich noch was Lustiges sagen. Mhm. Und zwar Nebula, Karen Gillan, die Schauspielerin, die ich auch bei Jumanji toll finde. Ich mag sie sehr. Ich habe mich sehr in sie verliebt. Und sie hat, glaube ich, in Schottland geheiratet und was so ein bisschen und Irland. Und ich liebe das. Und wir sind so Best Friends in meinem Kopf. Die hatte eine Paartherapie, einen Paartherapie-Termin gemacht, während sie Guardians geshootet hat, logischerweise, und hat ein Foto auf Instagram gepostet. Ja, wenn man halt eine Session hat und vergisst, dass man halt gerade on set ist, und dann sieht sie halt komplett Nebula-mäßig geschminkt da und hat halt eine Zoom-Konferenz mit ihrem Mann und mit ihrem Therapeuten. Ah, witzig. Und das ist, finde ich, so, erstmal war ich schockiert, oh mein Gott, die braucht eine Paartherapie. Aber ihr habt doch gerade erst geheiratet, man weiß es nicht, aber sie sind glücklich, also anscheinend noch glücklich. Aber das fand ich wahnsinnig witzig.
Und vor allem heißt der Paartherapie nicht gleich, okay, diese Beziehung steht vorm Aus und vorm Scheitern, sondern das ist ja einfach Therapie als solches. Richtig. Ist ja schon gesund.
Genau, und also, das machen sehr, sehr viele.
Ob du gerade Depressionen hast oder nicht, man darf auch in einem vermeintlich stabilen Moment.
Ach so.
Eine Therapie machen, weil das ja jedem gut tut. Und ich glaube, das ist eher so ein, also fände ich voll schön, wenn das eher so ein Proforma-Ding ist. So, hey, lass doch einfach eine Paartherapie machen, um einfach besser aufeinander eingehen zu können und Dinge von außen einfach nochmal zu lernen für uns als Paar.
Manchmal ist ja so ein Therapeut auch mehr oder weniger so ein Schiedsrichter, aber jemand, der nochmal von außen raufguckt. Genau, und sagt, hey Leute, probiert das doch mal so und so, ne? Und deswegen, und Karen und ich, wir sind halt Freunde, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, im Kopf, im Geiste. Mhm. Die haben es einfach nur gebraucht, weil sie ja auch lange von ihm getrennt war, wegen Shooten und allem, weißt du? Und deswegen,
sehr weitsichtig.
Ja. Foto finde ich grandios, packen wir euch in die Folgenbilder mit rein.
Okay, vielleicht auch ein Foto von der Monstera.
Klar.
Damit jeder weiß, was ich meine.
Damit ich dann auch endlich weiß. Damit, und beim Googlen, wenn ich dann die Bilder hinterlege, ach, das ist diese komische Pflanze. Ja, genau, dann bitte Dinge, die du doof, blöd findest.
Das allererste. Mhm. Peter Quill hat nicht einmal seinen Helm auf.
Ja,
nee,
weil...
Nee, nicht.
Okay,
ja.
Entschuldigung, wow. Okay. Ich werde einfach nichts sagen jetzt die nächsten Minuten.
Doch, darfst du, aber ich möchte wirklich ausführen, dass ich mich das wirklich, ich fand das richtig scheiße. Ja. Weil das ist, also du verbindest ihn ja nun mal mit diesem Helm und mit seinem Sony Walkman. Das ist Peter Quill. Mhm. Und natürlich entwickeln sich Charaktere weiter und blablablub, aber ich finde, das ist, für mich fühlt sich das so an, als würdest du Thor nicht mehr mit Hammer darstellen oder Tony Stark nicht mehr mit seinem Dingens hier vorne. Mhm. Und weißt du, und das war einfach der Helm von Peter Quill für mich. Mhm. Und die allererste Szene, die man den erwachsenen Peter Quill jemals sieht im MCU, ist, wie er da auf Morag im ersten Teil auf dem Planeten ja diesen, wie heißt der, Orb klauen möchte. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es, da fängt er ja dann an zu tanzen. Ne? Mhm. Also er hat seinen Helm auf, er macht seinen Walkman an und fängt an zu tanzen zu Come and Get Your Love.
Genau.
Und zum allerersten Mal siehst du ihn mit seinem Helm und das zieht sich halt durch bis zum Schluss. Also ne, der erste Film, der zweite Film, dann immer wieder alle Auftritte
Avengers
bei den ganzen,
auch, genau.
Er und sein Helm. Und es stößt mir dermaßen auf, dass er nicht einmal diesen Helm hat. Und ich finde das dermaßen scheiße, weil das für mich zusammengehört. Er ist Peter Quill mit seinem Helm. Und irgendwo habe ich gelesen...
Peter Helm Quill
ja,
ist der.
Ja, ganz genau. Und irgendwo habe ich gelesen, dass wohl man den Helm sieht am Anfang auf Nowhere, wo er besoffen, wo der Adam Warlock da durchschießt, alles kaputt macht, der erste Fight ist und er wach wird im Suff und da, wo seine Koje ist, da soll wohl auch irgendwo der Helm sein. Ich habe extra darauf geachtet, ich habe es nicht gesehen. Und dann hieß es so, naja, vielleicht war es denn so in Eile, dass er den deswegen vergessen hat. Und ich war so, okay. Also, finde ich blöd.
Das ist aber eine doofe Aussage.
Voll, oder weiß ich auch nicht. Oder irgendjemand hat auch geschrieben, der wäre wohl irgendwann irgendwo kaputt gegangen oder so. Nee, nein, will ich alles nicht. Ich will, dass er seinen Helm hat. Und das nervt mich wirklich ganz doll. Was den Film natürlich auch, also es ist jetzt deswegen nicht, dass ich sage,
also ich
Film
sag mal so, mir ist es nicht aufgefallen. Ja.
So, da sind wir wieder. Kurze Pause. Kurze Zwangspause.
Genau.
Ja,
also unterm Strich können wir festhalten, es hat dich ein bisschen gestört, dass dieser dämliche Helm nicht dabei
ist. Das war mein erster Gedanke.
Vespa, oh mein Gott.
Ist sie noch auf meinem
Kopf? Nein, sie ist weg.
Okay.
Oh Gott.
Sie ist schon die ganze Aufnahme hier drin, aber jetzt hat sie mich gerade angegriffen.
Das war richtig, aber du hast es mit Hornissen und...
Sie wollte kuscheln.
Nee, das...
Jetzt ist sie am Fenster.
Hasse Vespa. Darf man das so? Ist auch geil. Ich hasse Wespen in einer Aufnahme, wo ich gesagt habe, du, Tierschutz. Der Tierschutz, ne, meine Kosmetik und so. Ja, aber Wespen sind schon, die sind gemeingefährlich. Okay, also der Helm ist dir wichtig.
Ja, so, kann man das Helmthema endlich schließen. Ich finde, das gehört zu ihm. Es ist nicht da und ich verstehe es nicht. Gerade wenn Charaktere über 10 Jahre aufgebaut ja. sind und in jedem einzelnen ja. Film, in jedem einzelnen Szene und überall dieser Helm da war und im finalen Teil ist es nicht so, finde ich schon blöd. Also es stört mich.
Und du hast wirklich keine Gründe direkt. Also ich meine, James Gunn ist ja krass im Twittern.
Nee, habe ich nichts rausgefunden.
Twitter ihn doch aber einfach mal an vielleicht. Hey, yo, James.
Warum hat er keinen Helm? Mach ich.
This is our podcast, be our guest.
Ja, vielleicht finde ich auch irgendwie mit der Zeit nochmal was, weil das gibt mir wirklich keine Ruhe.
Ich finde es auch komisch. Haben sich denn mehrere Menschen darüber aufgeregt oder bist du?
Ich bin's.
Ne? Aktuell? Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, weil wie du schon sagst, es ist sowas elementar Wichtiges.
Naja,
also einfach, weil es aufgebaut
wurde. Irgendein Tweet gefunden oder irgendwas, wo halt denn ja das eine Mal da stand, naja, irgendwie ist der da da bei seiner Koje da irgendwo. Also es scheint auch einer Handvoll Menschen ja. weltweit noch aufgefallen zu sein. Aber andere, mit denen ich in meinem Umkreis gesprochen habe, waren alle so, stimmt.
Ja.
Und ich war so, siehst du? Was ist denn los? Das ist doch voll eindeutig.
Also, liebe Gäste, wenn ihr den Film nochmal schauen solltet oder vielleicht jetzt einfach nochmal nachschauen wollt und ihr werdet den Helm entdecken, ne?
Sagt Bescheid.
Story machen, verlinken, sagt uns Bescheid.
Oder vor allem sagt doch bitte auch Bescheid, ob es bei euch welche gibt, die es auch gestört hat.
Ja. Oder vielleicht wie bei mir gar nicht aufgefallen
ja.
ist.
No way.
Ja.
So, nächster Punkt von den Vieren.
Mhm.
Quill und Gamora.
Mhm. Oh, ich bin so gespannt, was du sagst, weil ich habe extra nichts dazu jetzt gesagt. Echt, ja? Ja.
Also das schmerzt mich halt voll. Ne? Ich meine, das ist schon sehr strikt und das ist schon auch alles ziemlich logisch, wie James Gunn das gelöst hat mit den beiden, weil es ja nun mal nicht die Gamora quasi ist. Also es ist die Gamora, aber
nicht unsere kennengelernte, liebgewonnene Gamora.
Weil die ja eine Zeit mit Quill erlebt hat, die ja die Gamora, die jetzt da ist, nicht erlebt hat. Also wie auch immer, es ist ja eine Person eigentlich, nur mit Zeitsprüngen, Blips, die und dies und das und alles Mögliche. Denn irgendwie doch nicht ganz dieselbe, weil sie nicht die gleichen Erinnerungen hat wie die andere, so an Peter Quill.
Sie ist doch eine aus dem Multiversum. Sie ist doch eine von...
Nee.
Na doch, sie ist doch von einer anderen Zeit.
Ja, von einer anderen Linie. Zeit. Ja, nee.
Aber weißt du, also ich habe gerade so eine Geste mit dem, das weißt du, wenn hier die Zeitlinie von unseren Guardians ist und dann sie ist hier so.
Nein, aber das war ist ja eine.
Ach,
aber
eine Vergangenheit. Dann, genau, Vergangenheit.
Deswegen ist es ja eine gleiche und die eine selbe Person in der Vergangenheit, nur dann, also einmal gab es dann diese, deswegen, es ist eine Gamora, das ist ja keine andere.
Stimmt, ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, sie ist aus dem Multiversum, macht ja gar keinen Sinn, weil sie ja mit den Revengers ja unterwegs ist.
Genau, das ist die ein und dieselbe Gamora, nur ab einem gewissen Zeitpunkt waren es andere Wege quasi und deswegen hat sie nicht die Erinnerung an Peter und die Guardians, weil sie ab dem Zeitpunkt nicht mehr das erlebt hat, was so. Deswegen ist es ja eigentlich trotzdem vom Kern her die gleiche oder dieselbe sogar. Nur halt, ja. Und das ist schon sehr konsequent, dass man das durchzieht, dass es da keine Cheesiness richtig krass gibt jetzt und keine Love und bla und hast du nicht gesehen, weil das sich ja auch bei Gamora und Peter über ewig hinweg entwickelt hat, weil sie halt ja auch so ein sehr harter, rougher Mensch ist, die ihn ja auch super krass verachtet hat. Und er hat es über die Jahre oder wie lange auch immer hinweg geschafft, ihr Herz für sich zu gewinnen. Mhm. Das war ja ein riesenlanger Weg. Mhm. Und dass es hier mit diesem einen Film jetzt nicht wieder so passiert, ist super konsequent und macht super Sinn und ist voll logisch. Aber es bricht mir trotzdem das Herz, weil das einfach so eine schöne Liebesgeschichte war, weil sie auch so untypisch ist. Und das gibt mir irgendwie nicht so, also es macht mich traurig einfach, ne? Und dafür, dass er aber so konsequent war, was ich auch feiere, weil ich Konsequenz einfach mag, hat er diese Abschlussszene oder diese Verabschiedungsszene von den beiden halt echt richtig, richtig toll hinbekommen. Und das ist ja so, dass Peter und Nebula da bei dem Raumschiff der Ravagers stehen. Und sie läuft an ihnen vorbei und geht rein und bleibt dann nochmal kurz stehen. Und die haben nochmal so einen ganz kurzen Dialog. Und da hat sie dann gesagt, ich bin immer noch nicht so, wie du mich gern hättest. Mhm. Und er sagt, wie du bist, ist aber gar nicht mal so übel.
Oh,
was ich schon so süß finde. Und dann sagt sie, und dann geht sie weiter und eigentlich war es so beendet. Und dann bleibt sie doch nochmal stehen. Und sie stehen aber Rücken an Rücken. Und dann sagt sie, ich wette, wir hatten jede Menge Spaß. Mhm. Und das ist ja schon so viel mehr, als Gamora eigentlich zulässt an Emotionen. Also das war ja dann schon wieder so, boah krass, ganz schön viel dafür, dass sie eigentlich so sehr kühl ist. Und er, man sieht so richtig.
Ich meine, am Anfang des Films hat sie Quinn zu ihm gesagt.
Ja.
Da hat genau. sie noch nicht, hat sie ihn nicht mal.
Und dann sieht man seinen Blick und er ist so erleichtert, dass sie das noch gesagt hat. Mhm. Und dann hat er Pippi in den Augen und dann ist er so erleichtert und sagt so dieses, oh, du hast ja keine Ahnung. Mhm. So, also, und das hat mich krass berührt, mhm. weil das halt, ja, weil ich das einfach eine richtig schöne Liebesgeschichte finde über die letzten 10 Jahre. Und das einfach auch ziemlich tragisch ist, ja, dass das ja so auseinandergeht. Aber yeah. es ist halt nun mal so. Und das finde ich auch, wie gesagt, sehr konsequent. Aber trotzdem, auch wenn ich nicht sehr cheesy und romantisch veranlagt bin, hatte ich mir da so erhofft, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr Romantik ist. Mm. Aber am Ende ist es auch gut so. Also weißt du, ich bin da so sehr ambivalent. Ich bin, einerseits finde ich das geil, dass er es so gemacht hat. Andererseits würde mein Peter Quill-Herz einfach gerne noch mehr Liebe haben.
Was ja auch schon eine Kunst ist, solche Gefühle in jemanden oder im Publikum zu wecken. So dieses Zwiegespalten eigentlich so und so. Weil bei mir war es zum Beispiel, ich war super krass froh, dass sie nicht zusammengekommen sind.
Ja, hätte es auch hat mich Sinn gemacht.
Nee, genau,
ja.
Weil ich habe zwischendurch wirklich schon so gedacht, oh, da entwickelt sich gerade ganz leicht wieder was, ne, weil man halt gemerkt hat, okay, Gemauer ist dann doch nicht ganz so abgeturnt von Quinn. Und dann hatte ich kurz Schiss, oh bitte lass sie nicht, weil das wäre so unkonsequent.
Ja, wäre
das würde keinen Sinn machen. Und ja, ich bin auch traurig, dass sie damals von dieser Magic Cliff, wie Peter es erklärt hat, runtergeschubst wurde. Das war echt traumatisch für uns alle. Und nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass es da kein Happy End so gab.
Ja, deswegen.
Da hätte ich nicht gesagt, das ist einer der besten Marvel-Filme. Wirklich
nur
nicht.
Nur wegen dieser
Ja, weil das dann weil das wieder so dieses, oh, und wieder müssen Happy alle End. Irgendwie durch. Mich hat schon, wenn wir gerade bei Dingen, die nicht so gut sind, schon ein bisschen gestört, weil, naja, gestört ist der doofe Ausdruck, ein komischer Ausdruck. Ich habe ja vorher, habe ich ja gesagt, ich bin allen Spoilern entwichen und war ja fest davon überzeugt, dass welche sterben.
Ja.
Mindestens 2 bis 3.
Das
oder kommen wir zu dem nächsten Punkt?
Nächster Punkt.
Okay, dann können wir uns da
Danke,
gerne.
Danke, weil es ist niemand gestorben. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, blutrünstig, ich will, dass sie alle sterben. Nein, das ist es nicht. Aber ich finde, die haben so harte Fights gefightet. Das ist immer, die sind immer drumherum gekommen, auch für die Story. Und
weil
alle
immer
haben
keiner
und
von den Bösewichtern richtig schießen kann.
Genau.
Mensch.
Und man, alle haben es immer geschafft. Und jetzt ist es das Finale einer Trilogie, das Finale der Guardians of the Galaxy in der Konstellation, wie wir sie kennen. Es wird sie so nie wiedergeben. Und dann ist es trotzdem so ein Friede, Freude, Eierkuchenende.
Ja.
Und das hat mich auch doll enttäuscht. Und das finde ich, ich finde es so blöde, weil ich finde, ich hatte so oft im Film dieses, oh, jetzt, um Gottes Willen. Und das war zum Beispiel angefangen auf Orgascorp, diesem komischen Zellplaneten. Und da wurde Drax angeschossen. Und da dachte ich,
jetzt ist vorbei. Dachte
Drax
ich auch.
Stirbt
ja,
jetzt. Ja. Dann ist er wieder aufgestanden, weitergelaufen, wurde er nochmal angeschossen. Und ich so, das meinen sie ernst. Jetzt ist vorbei.
Tödlich, tödlicher
Drax.
Schuss.
Und dann fängt er irgendwie an zu lachen und macht noch dies und das und lebt weiter. Und ich so, oh, okay. Na, dann ist das jetzt noch nicht so weit. Puh, haben wir noch alle mal ein bisschen zum Durchatmen. Geht noch, weil wird er am Ende sein. Dann die Szene mit Rocket, wo er im Koma ja immer noch ist und dann im Himmel ist und da seine kleine Gang, haben wir vorhin schon drüber gesprochen.
Ja, da
im
ganz Himmel kurz, kann ich komplett fühlen, was du jetzt gleich sagen wirst, weil ich den gleichen Gedanken hatte und dann habe ich aber als er dann da war, habe ich dann vorab gesagt, du, sie wird gleich sagen, noch nicht jetzt.
Habe ich dann auch.
Weil das so Harry Potter-Vibes für mich hatte.
Aber erst war er da im Himmel und dann dachte ich so, boah, krass, der krass, wenn sie ihn jetzt rausnehmen. Hatte kurz den Gedanken und da war ja dann Tiefs, Leila und Dingsbums.
Flora,
danke. Und dann hat sie ihn ja da so genäselt und meinte, mein geliebter Waschbär, blabibub. Und dann wusste ich auch, und jetzt sagt sie, aber noch nicht jetzt.
Genau.
Und dann kam dieser Satz, aber noch nicht jetzt. Und dann war es so, okay, er wird auch nicht sterben. Und dann war ja am Ende nochmal Peter im Weltall und da schwebte er so rüber ohne seinen Helm. Und konnte deswegen nicht atmen und ist dann da auch so kristallisiert, so wie Yondu gestorben ist. Und da dachte ich in dem Augenblick.
Ich hab die ganze Zeit überlegt, woher kommt mir das so bekannt vor?
Yondu, Odonta im zweiten Teil, sein Ziehpapa, der Blaue. Und der ist ja genauso gestorben, auch weil er sich ja aufgeopfert hat. Und ist ja dann auch so kristallisiert. Und dann dachte ich so, boah, krass, wenn sie ihn jetzt hier sterben lassen wie seinen Ziehvater. Mhm. Und da war ich noch so, schön, aber tragisch. Oh nein, mach dich darauf bereit, weil das fände ich richtig krass, aber fände ich auch konsequent, weil man damit gerechnet hat, dass jemand sterben wird. Und dann ist sein Gesicht angeschwollen. Und in dem Augenblick wusste ich, okay, er überlebt. Weil die werden kein Guardians of the Galaxy derart albern sterben lassen. Mhm. Also in einem Finale quasi. Und da wusste ich dann so, okay, er ist auch nicht gestorben. Mhm. Und jetzt ist es aber schon, wir sind schon bei den Endszenen. Mhm. Es wird keiner sterben. Mhm. Und das fand ich dermaßen enttäuschend. Wirklich. Ich dachte wirklich, da gibt's nochmal einen Knall. Und zumal, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass Drax Dave Bautista ja gesagt hat, er möchte diese Rolle nie wieder spielen. Und zwar nicht, weil er sie nicht geil fand, aber er sagt, es muss jetzt mal ein Ende geben, weil er möchte jetzt ernste Rollen spielen. Er möchte sein schauspielerisches Talent in ernstzunehmenden Rollen einsetzen. Und nicht mehr diese Komikrollen. Wahrscheinlich, um nicht so in diese Dwayne The Rock Johnson-Ecke zu rutschen.
Wir bashen nicht.
Ist so.
Wir bashen
bei
nicht
all
Dwayne.
Den Filmen, die er gemacht hat, hat er, glaube ich, 3 ernste Rollen gehabt. Okay, er ist der bestbezahlte Schauspieler der Welt.
Ernste Rollen?
Er hatte eine ernste Rolle. Irgendwas mit einem, irgendein Sportfilm. Oh. Da hat er eine ernste Rolle.
Ich habe gerade an den Affen vielleicht gedacht.
Nee, das war irgendwas mit Football, glaube ich. Oder mit Kindern, Knastkindern oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte er mal eine ernste Rolle. Und das möchte er wohl nicht. Er war ja auch bei hier Blade Runner, ne, hat er eine kurze Rolle.
Aber
dann
sehr
geil, super. Hammer. Und bei dem einen neuen Film von Night Shyamalan. Genau, Knock on the Cabin. Und da hat er auch eine ernste Rolle und die war auch stark. Also, die
hast
war
du
auch,
schon gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ah, wo gibt's denn den?
Weiß ich nicht mehr. Hab ich irgendwo gesehen.
Zu gegen Geld?
Das weiß gegen ich auch
Bezahlung?
Nicht mehr.
Gab es den auf Wow und ich habe es nicht mitbekommen?
Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wir haben ihn auf jeden Fall geguckt und der war auch echt ganz gut.
Ah ja, super.
Und da hat er toll gespielt. Und also es war auch eine ernste Rolle. Und da möchte er in die Richtung gehen. Und deswegen war es so, hey, naheliegend, dass man ihn ja dann einfach rausschreiben kann. Weil er wird nie wieder, auch nicht als Gastauftritt in irgendeinem Avengers-Film oder was weiß ich, will er diese Rolle nicht mehr besetzen. Also okay, Drax kann sterben. So, es wird ihn eh nicht mehr geben. Und nicht mal er. Nicht mal er. Und ich hätte ihn auch... Ich hätte das irgendwie passend gefunden. So, weißt du, Groot war schon mal tot. Dass man Peter Quill nicht als den Anführer der Guardians rausstreicht, finde ich auch fair. Dann Rocket hatte jetzt seine Nahtodgeschichte. Mantis ist zu wenig drin und das hätte ich dann auch wieder zu schwach gefunden.
Nebula auch genauso, das wäre auch...
Voll. Und deswegen wäre noch Drax derjenige gewesen, wo man gesagt hätte, okay, das knallt ordentlich.
Der sich opfert oder so. Ne?
Genau. Ja, voll. Mhm. Und dann kam es nicht.
Für die Kinder zum Beispiel. Ja. Das wär auch krass gewesen.
Für die Jip-Jips.
Musste ich auch... musste ich auch weinen, als er gesagt hat, er hatte eine kleine Tochter und so gut mit den Kindern umgehen konnte. Ich hatte gerade so einen guten Gedanken.
Oh.
Der war weg.
Dass er die Chips rettet.
Nee, genau. Wegen, dass Peter nicht gestorben ist, war mir auch schon ziemlich zeitig klar, weil ich meinte, du, die können ihn nicht sterben lassen, weil Iron Man ist tot, also Tony Stark ist tot. Mhm. Dann ist Captain America tot. Klar,
raus aus dem
Chris
Game.
Evans quasi tot, alt. Mhm. Und deswegen können die nicht jetzt nochmal so eine Anführer machen. Aber ich auch bei diesem, als er da kristallisiert ist oder so, dachte ich, das geht aber ganz schön lange. Das geht jetzt aber ganz schön lange. Und ja, dann kommt Adam Warlock, war es, ne, der ihn gerettet hat.
Genau.
Das muss ich auch sagen. Am Ende, als dann der Film geendet ist mit diesem grandiosen Song, über den wir wahrscheinlich jetzt gleich die nächsten 3 Stunden uns unterhalten werden.
Korrekt. Den ich ja noch singen und performen werde.
Ja, ich freue mich. Sie hat schon ihr Kostüm an. Da dachte ich so, geil, dass keiner gestorben ist.
Das dachtest du?
Ja, nee, super. Das war für mich wirklich dann komplett rund, weil trotzdem hat ja jeder dann Abschied genommen, weißt du? Und das hat auch nochmal der Film gezeigt, man muss nicht einen Charakter sterben lassen, um Abschied zu feiern oder Abschied zu nehmen, sondern man kann auch so Abschied nehmen. Ja. Und das fand ich dann eigentlich super schlüssig und rund. Deswegen ist es für mich einer der besten...
Nein. Ich bin stolz nach wie vor massiv.
Aber trotzdem war ich enttäuscht, weil ich total heiß gemacht wurde mit, ja, mein Gott, man weint so viel. Also dass man viel heult, habe ich mitbekommen.
Und man deswegen dachte ich sofort mit Tod und das auf jeden Fall einer von den
Und dann
wird.
Auch, als ich dann das Video von Florence gesehen habe, von Florence and the Machine, wie sie quasi ihren Song selber gehört hat, während sie den Film gesehen hat, dachte ich so, krass, da stirbt jemand. Deswegen weint sie auch so doll, weil das damit irgendwie hat mir total ausgenommen. Nein, sie war einfach nur total froh, Teil des Ganzen zu sein und weil diese Szene einfach unfassbar toll ist, wo wir zugleich wieder auch kommen werden.
Genau, da hat sie nämlich geschrieben, dass sie es nicht fassen kann, dass ihr Song da gerade in dieser Szene
ist. Der ist ja auch schon so alt.
Dass es um sie in diesem Moment einfach geschehen ist. Sie hat den ganzen Film geweint, aber in diesem Augenblick ist es um sie geschehen. Und das kleine Mädchen, das mit Superhelden obsessed ist, kann nicht glauben, dass das alles passiert.
Ganz toll.
So,
also,
Gänsehaut.
Ja, wir können uns ja gleich über Florence and the Machine unterhalten. Aber ich kann verstehen, was du meinst. Ich würde das jetzt aber nicht als, also für mich ist es kein Kritikpunkt tatsächlich. Mhm.
Also für mich, das ist für mich Kritik. Das ist der erste wirklich Kritik. Ne? Helm, okay, bla, Love Interest, bla. Mhm. Aber das ist für mich ein Kritikpunkt, weil ich es wirklich erwartet habe. Aber man geht immer mit Erwartungshaltung an irgendwas ran und weißt du, man läuft einfach immer Gefahr, wenn man Erwartungen an Dinge hat, an Menschen hat, an Filme, dass du halt enttäuscht wirst. Deswegen ist das eigentlich super albern und das ist auch hier passiert, dass ich erwartet habe, dass jemand stirbt. Es ist keiner gestorben und deswegen war es so ein Dämpfer. Und ich hätte es nach wie vor besser gefunden. Aber gut, es ist okay. Und jetzt der Punkt, der für mich wirklich der massivste ist. Ich habe es aufgebaut.
Oh, ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt sein kann. Wirklich nicht. Ich bin so gespannt.
Es ist die Musik.
Ach ja, doch, konnte ich mir denken. Ja, also, das war wie gerade in der Schule. Franzi, das wollte ich auch sagen.
Was er sagt, alles,
genau,
was er sagt.
Vier habe ich auch gerade gedacht.
Ja, es ist die Musik.
War ich auch wahnsinnig enttäuscht.
Also, ich finde, die haben krass geile Banger dabei, aber dieser Soundtrack kommt nicht im Ansatz an die ersten beiden ran. So, das sei erstmal so dahingestellt. Was aber für mich schlimmer ist, ist, dass die Musik nicht so integriert in den Film ist, wie sie es in die ersten beiden Teile wurde.
Ja.
Und das war nämlich ein Punkt mit dem Humor und diesem Team, was sich aus irgendwie völlig verschiedenen Menschen zusammensetzt, war das ein Punkt für mich, der diese Filme oder die Filmreihe ausgemacht hat.
Absolut.
Dass Musik in dem Leben von Peter Quill eine dermaßen große Rolle spielt, dass es immer und immer und immer wieder thematisiert wird. Und ich erkenne mich da ja so wieder. Ich bin ja auch immer so, ich kann dir bei jedem Song sagen, in welchem Jahr er rauskam, weil ich immer weiß, was zu der Zeit war, weil ich mit Musik dermaßen viel assoziiere, weshalb ich wahrscheinlich auch noch zusätzlich zu der Qualität des Films, Story, Schauspieler, Humor, aber so einen dermaßen Bezug zu Guardians of the Galaxy habe, weil es so one of a kind ist, dass Musik so einen großen Stellenwert in Filmen bekommt, wie dort. Und zwar nicht nur als Soundtrack, sondern so, dass jemand, der Protagonist, aktiv Musik anmacht. Du siehst, er macht seinen Walkman am Anfang noch oder dann später diesen komischen iPod und dann geht sie irgendwann in Filmmusik über. Ich finde, das ist so einzigartig. Und ich konnte es nicht fassen, dass das in diesem Film einfach wirklich dermaßen low umgesetzt wurde. Es gibt einzelne Szenen, wo sie es umgesetzt haben, aber mit nicht mal ansatzweise so einem Fokus wie in den ersten beiden Teilen.
Unbedeutsam.
Richtig unbedeutsam. Und es gibt Szenen, da machen sie es. Welche waren denn das nochmal? Also, einmal bei der krassen Kampfszene, die übrigens überragend war, die Choreo, wow, das war so geil.
Möchte ich gleich noch was zu sagen.
Okay, wahnsinnig krasse Kampfszene, unfassbar brutal, auch hier schon wieder gar nicht Guardians of the Galaxy-like, aber in Kombination mit dem Song, der da gewählt wurde, es waren, glaube ich, hier, genau, Beastie Boys, Sleep Till Brooklyn. Yeah.
No, Sleep Till Brooklyn, fand ich super.
Richtig geil, passte und die Szene begann damit, wie Peter seine Earpods da oder diese Stöpsel in die Ohren gesteckt hat, diese Art von iPod da angemacht hat und dann ging es los. Würde dermaßen Sinn machen, wenn es vorher in diesem Film er auch einfach mal irgendwann über seine Musik gesprochen hätte. Er hat nicht einmal hat er, also weißt du, das war so, aus dem Nichts macht er das an.
Aber meinst du nicht, weil man halt die anderen Filme kennt, dass man weiß, dass das eben so ist?
Aber wenn man das
beim ersten, der Film ist ja jetzt keiner, also den Film kannst du den schon angucken, wenn du noch nie was davon gehört hast davor, aber also weißt du, was ich meine? Du musst ja nicht alles nochmal fünfmal erklären.
Na, aber wenn das so eine Rolle in seinem Leben spielt, dass er von nichts anderem immer wieder gesprochen hat.
Aber dann wissen doch die Fans auch.
Was ist denn, wenn jemand den dritten Teil nur gucken würde? Aus welchen Gründen auch immer, weil du
weiß im ich nicht, MCU... guckt man einfach nur den dritten Teil?
Sei mal dahingestellt. Aber wenn man das machen solche würde, Menschen? Du hast gar keine Ahnung, was Peter für ein Musikliebhaber ist.
Also die hat so ein kleiner...
Und vor allem wäre das nur Erklärung im ersten Teil. Gefehlt. Nein, nicht Erklärung, sondern einfach... Das trotzdem, es muss ja nicht dermaßen ausgeprägt sein wie in den ersten beiden Teilen so, aber es wurde halt gar nicht thematisiert. Ah, okay. Und damit habe ich ein Problem.
Wow.
Ja, das ist halt gar nicht.
Also Shari macht hier richtig auch mit Fingern und allem.
Ja,
und
gestikulieren nennt man das.
Gedanke.
Gerne. Ja, und das war halt, ich finde nicht, also wäre das der Fokus im ersten Film gewesen, im zweiten läge der Fokus woanders, im dritten dann auch wieder woanders, okay. Aber wenn du es im ersten und zweiten konsequent durchziehst und im dritten wird es null thematisiert, habe ich da halt ein Problem mit. Vor allem, weil das ein ganz, ganz großer Aspekt dafür war, warum ich die Guardians-Filme liebe. Mhm. Weil er die halt einfach, die Musik so krass in seinem Leben zelebriert tatsächlich. Und man könnte es natürlich damit erklären, dass in diesem dritten Teil Rocket der Main Character, also das ist seine Geschichte, das ist seine Origin Story, das geht nicht mehr um Peter Quill so im Fokus.
Trotzdem ist es aber wichtig für die Filme, also weil es, wie du schon sagst, weil die halt ausmachen.
Richtig, und deswegen finde ich, wie gesagt, es muss nicht der Fokus darauf liegen, dermaßen in dem Ausmaß wie in den ersten beiden Filmen, aber gar nicht, finde ich halt ganz, ganz schwach.
Ja.
Und hier macht diesmal Rocket hin und wieder auch Songs an, wie am Anfang mit Creep. Da dachte ich nämlich noch, oh geil.
Creep?
Habe ich ja gesagt.
Ich habe Creed verstanden.
Nee, Creep.
Okay.
Da dachte ich noch, geil. Ne? Weil wieder dieses, er macht aktiv Musik an, er singt aktiv auf den Song mit und er geht dann über einen Film Musik. Geil, super. Und danach war das so, okay, wo bleibt das? Also
Shari hat richtig gewartet.
Ja, ich habe drauf gewartet. Und Peter hat nochmal einen Song in der Bowie angemacht, das ist ja deren neues Raumschiff. Mm. Und das war erstmal auch ein Kacksong und das war dann auch überhaupt, also man hat es nicht gefühlt und das war einfach, nee. Und weißt du, was nämlich auch das Ding ist, dass es in dem ersten und zweiten Teil so krasse Schlüsselszenen gab, bei denen die Musik eine gigantische Rolle spielte. Und das hast du jetzt halt nicht mehr. Und das enttäuscht mich so oft. Wie ich schon gesagt habe, Teil 1 auf Morag, wo man ihn zum ersten Mal sieht und Come and Get Your Love läuft. Das ist der Song von den Guardians of the Galaxy. Er macht ihn aktiv an und tanzt dazu. Oder denn das Dance Battle gegen Ronan, den Ankläger am Ende, wo er dann, ooh, child, things are gonna get easier. Und dann machen die da dieses Dance Battle. Und da siehst du, oh, mein Thema, mein Ding ist Musik. Ich singe jetzt einfach und ich tanze und so, besiegen sie am Ende Ronan, so, weißt du? Oder Volume 2 mit dem Baby Groot, hatte ich auch schon gesagt, Blue Sky und auf dem Planeten Ego. Und das war halt echt eine krasse Szene, wo Gamora zum ersten Mal Emotionen zugelassen hat, Peter gegenüber.
Oh, was
und
war das für ein Lied?
Das war von Sam Cooke. Und der heißt Bring It On Home To Me. Und er macht diesen Song an, steckt ihr diesen Stöpsel ins Ohr und sie fängt an zu tanzen und
stimmt, ja.
Weißt du, und sie erfüllt ihm den Wunsch, seine Musik zu füllen. Und da finde ich nämlich auch noch so krass in dieser Szene, dass er sogar sagt, er erwähnt den Namen des Interpreten. Er sagt, ja, das ist Sam Cooke. Also so wichtig ist ihm die Musik, dass er darüber redet, wer das ist. Und jetzt noch die letzte Szene. Yondu, wie er stirbt. Und dann sitzt er da und macht auch auf seinem iPod und das ist wirklich eine totale auf seinen iPod und er wählt von Cat Stevens Father and Son aus, aktiv und macht es an und dann steckt der Baby Groot den Stöpsel ins Ohr und die sitzen zusammen, trauern zusammen um Yondu und hören diesen Song und während dieser Song läuft, kommen die Ravagers und alle flippen aus, weil die doch kommen, um dem Yondu eine Ravager-Bestattung zu ermöglichen. Killt mich. Und in diesem Teil hat er nicht einmal über Musik geredet. Nicht einmal. Und weißt du, was mich dann nämlich, ich bin aus dem Film raus und im Auto auf dem Weg nach Hause, meinte ich dann, ich habe Also für alle, die es nicht wissen, ich habe auf dem Arm Awesome Mix tätowiert.
Ah, jetzt kommen wir zum, jetzt genau. Schließt sich der Kreis.
Und Awesome Mix, so heißt ja das Mixtape, was er von seiner Mom bekommen hat, was der erste Soundtrack des ersten Films ist.
Dann war das nicht auf dem Sterbebett sogar auch? Ja. Oder,
nee.
Oder hatte er das schon?
Da hatte er es schon, okay. Oder so. Also auf dem Sterbebett war es nicht, ich habe den die Szene nochmal
reingeguckt. Aber sie ist gestorben. Also, sie ist wenigstens gestorben. Eine ist mal gestorben.
Genau, und er hat halt ihre 70er-Mucke auf dem Walkman und dieses Tape, Mixtape hieß Awesome Mix Volume 1. Und deswegen heißt der Film ja auch Volume 1. Und im zweiten Teil ist es dann halt Awesome Mix Volume 2. Und im dritten Teil gibt es zwar auch einen Soundtrack, aber es wurde halt nicht einmal Awesome Mix erwähnt oder die Musik oder irgendwie, weißt du? Das heißt, ich habe dieses Tattoo mir stechen lassen, das heißt Awesome Mix, habe extra Volume bla 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 weggelassen, weil für mich war klar, es wird die Trilogie umfassen. Jetzt, Pustekuchen. Wenn du es ganz genau willst, fällt der dritte ja nicht mal rein.
Ja.
Weil er spricht ja nicht einmal über das Mix, also es gibt jetzt keins mehr. Es gibt keine Musik mehr in seinem Leben, in dem Fokus wie in den ersten beiden Teilen.
Ist es so traumatisch und dramatisch für dich, dass du das Tattoo weglassen machen möchtest?
Auf jeden Fall. Oh. Nein, Mann. Aber das ist schon...
Aber du wolltest schon 1, 2, 3 noch runter machen.
Ja, auf jeden Fall. Nein, ich wollte das Awesome Mix, dass es halt reicht, um alle drei Teile, weil mir war klar, wenn du 2 Banger-Filme hast, wird der dritte nicht scheiße sein. Das ist halt trotzdem...
Ah, weiß man ja immer nicht.
Ja. Black Panther. Ja. 1 und 2, gleiche Filmemacher. Und ich fand den zweiten katastrophal.
Ganz furchtbar schlimm. Ich habe ihn nicht mal zu Ende geguckt, weil ich mir dachte, Lebenszeit ist dafür nicht...
Ich war leider bei einem Screening. Ja. Und es war richtig schlimm. Aber hast du recht.
Sagst du hier deine ehrliche Meinung, obwohl wir eingeladen wurden, Sharina?
Du, da riskiere ich jetzt aber wieder ausgeladen zu werden.
Alles, du riskierst alles.
Ja, nee, und deswegen, aber da war ich so, ja komm, das wird schon alle drei und hier und da und deswegen habe ich dieses Volume weggelassen und jetzt denke ich mir so, ja, wenn man es genau nimmt, umfasst es.
Fluch der Karibik auch, das ist halt auch, das war eine gewagte These, Fräulein.
Ja, gut, das ist jetzt
oder Wunsch,
ist jetzt egal, weil da spielt Awesome Mix schließlich gar keine Rolle und das ist für mich, das ist für mich das größte Manko.
Also, ich stimme dir zu. Mhm. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, ich fand bis auf, Radiohead ist immer geil. Creep, der Song.
Creep.
Florence and the Machine hat mich krass, also gefreut, dass, weil ich liebe Florence and the Machine, das ist einer meiner absoluten Lieblingsbands und dass die dadurch so ein Comeback will ich nicht sagen, weil sie waren immer da, aber so eine Aufmerksamkeit haben, finde ich auch super. Mhm. Und dann Come and Get Your Love, aber das zählt nicht, weil das im ersten Teil, deswegen möchte ich eigentlich fast sagen, dass der Soundtrack nicht gut ist.
Nee, das ist da so weit gehe ich nicht, weil ich finde auch noch hier, Beastie Boys war auch noch krass.
Ja, okay.
Und auch der Song, wo Adam Warlock
angeflogen
Nowhere
kommt.
Genau reinfliegt.
Okay, hast recht. Aber das irgendwie... Ist also das,
aber, und ich glaube, es sind alles krasse Songs. Sie wurden einfach nicht... mit dem Fokus integriert in den Film, wie wir es von den anderen kennen. Und deswegen hast du weniger emotionale Bindung zu den Songs. Und ich glaube, das ist das Problem.
Ja, deswegen denke ich, dass der ganz ganze Soundtrack nicht gut ist.
Genau.
Ne? Weil das Krasse ist, als du beim Screening warst, hast du mir die Storys rübergeschickt, dass ich das dann hochlade und so. Und habe die ganze Zeit nach einem Come and Get Your Love vom dritten Teil gesucht. Ich habe nichts gefunden. Und dann habe ich nachgeguckt, okay, wie ist denn der Soundtrack? Und dachte so, okay, ja. Wie du schon sagst, jeder Song okay, also gut, aber es ist für mich kein...
Ja.
Und dann dachte ich, na, ich habe ihn noch nicht gesehen, es wird dann bestimmt integriert.
Ja, aber die waren halt, es sind einzelne Banger, die aber nicht geil integriert wurden.
Ja.
Und deswegen, und das ist für mich das größte Manko.
Ja,
deshalb
kann
ist
ich
für
verstehen.
Mich halt nicht an die anderen beiden rankommt. So geil die Story ist, so geil schauspielerisch, auch dass sie so alle über sich hinausgewachsen sind so und als Familie noch mehr zusammengewachsen. Das ist schon krass, das ist ein ganz krass würdiges Ende. Der Charakteraufbau über 10 Jahre hinweg war so genial und das ist ein würdiges Ende für diese ganze Gang. Aber aus genannten Gründen ist es für mich nicht...
Welche nochmal?
Also, fangen wir nochmal an. Ja, genau. Und dann... Genau, hast du ja schon gesagt, der Banger-Song am Ende, womit man dann irgendwie nochmal das Trauma der letzten zwei Stunden
zweieinhalb
sich
Stunden
mal kurz erholen sollte, was auch funktioniert hat. Obwohl, ab dem Zeitpunkt, wo dieser Song begann, war halt auch Schmerz. Ne, einmal wie Dave Bautista, sag schon, Drax und Mantis sich über die Entfernung nur mit den Augen verabschiedet haben voneinander. Und sie geht und er hat Tränen in den Augen, weil die waren ja immer...
Ich finde, als das schon kam, dachte ich so, oh, tolles Lied, tolles Lied.
Voll. Und weil sich das so langsam auch aufbaut, das ist so, du fängst langsam an, so ein bisschen sich mitzubewegen und am Ende ist das ja ein absoluter Ausflip-Song.
Ja, ja, voll. Das ist, ich habe auch genau die Szene. Achtung, Achtung, haltet alle eure Schlippers fest. Ja, boah, aber
Banger. Das ist
absolut,
Banger
absolut krass.
Und der war auch geil integriert. Ich habe schon wieder nach unten gesprochen. Der war auch geil integriert, weil sie aktiv auf den Song getanzt haben.
Ja.
Und das hat gefehlt in den anderen Szenen. Mm, weißt du, dieses aktiv mit der Musik spielen. Und die haben es halt geschafft, gerade am Anfang, wo er sich so ruhig aufbaut, diese Verabschiedung von Drax und Mantis, dann wie der Star-Lord bei seinem Grandpa ist auf der Erde.
Oh, da habe ich auch geweint.
Oh, ich auch.
Da habe ich auch geweint.
Wie der förmlich hingestolpert ist zu seinem Enkelkind und ihm in die Arme gefallen ist. Ey,
ich habe auch
für
richtig.
Mich, wow. Und dann auch wie Nebula tanzt, die ja wirklich fast nie lacht, keine Emotion zeigt, und ne, weil sie Schlimmes hinter sich hat. Und dann tanzt sie und lacht. Und das ist so eine kleine Szene. Aber wenn man die Charaktere kennt, dann ist das so, oh krass, so voll losgelöst. Und mich hat dann auch gekillt. Eigentlich eine super alberne Szene, aber ich fand es so schön, als Drax angefangen hat zu tanzen.
Ja,
weil es ist so albern, aber es war so losgelöst. In dem Augenblick war es so, das war so ein fröhliches, schönes Ende. Mhm. Mit seinen Jip-Jips, wie er da tanzt. Jip-Jip ist auch so geil. Hammer. Also
absolut.
das war schon schön.
Bei Nebula musste ich gerade auch dran denken, wo sie auf dieser an zweiten Erde sind, an dem Küchentisch sitzen und Mantis den Leuten da weiß machen will, unser Freund ist irgendwie kurz vorm Sterben, und dann ein paar Minuten später, ja, jetzt denkt sie, er ist auch tot, und ich muss
immer
auch,
das Gleiche,
genau, immer, dumm, tot, immer, ich musste so lachen, ey, also das ist
so, Humor, wirklich, jeder Gag saß, auch sowas Banales wie Drax, wie er da immer auf der Couch liegen will, lass mich, das ist doch lang, ich muss doch hier liegen, setz dich jetzt hin, und es ist das doch einfach nur.
Ja.
Und der Karottenkopf. Der Karottenkopf hat mich gekillt.
Was war nochmal der Karottenkopf?
Auf dem Orgoscorp-Planeten, auf diesem Zellplaneten. Und dann hat irgendjemand wieder gesagt, komm, wir erschießen den. Sonst erschießen wir den Karottenkopf.
Genau.
Und dann siehst du den Karottenkopf und denkst so, wie albern kann Humor sein? Und du musst einfach auch dermaßen lachen.
Oder auch ganz am Anfang, wir töten Menschen. Nein, wir werden dieses Mal keinen töten. Doch einen. Nein, niemand. Doch einen, den keiner liebt. Ey.
Wir töten keine Menschen.
Wahnsinn. Oder auch wie sie da auf diesen irgendwie da einbrechen wollen und Peter halt dann mit Gamora reden will und sich alle einmischen, weil das Open Line war und so. Und dann,
das ist mein Lieblingsgag. Danke. Na, wieso? Ich habe doch den blauen Knopf gedrückt. Oh, der blaue Knopf ist der offene Kanal.
Genau. So,
und der gelbe ist für den grünen und der grüne ist für den roten.
Warum habt ihr nichts gesagt? Wir dachten, es hört von alleine auf. And it is painful. Super. Toll. Also wirklich, humoristisch.
On point. 10 von 10.
Schön.
Definitiv. Ja. Ja.
Schöner Film.
Schöner
ich bin
Film.
Echt, bin wirklich erleichtert. Ich bin erleichtert, dass der so gut, verdammt gut ist.
Ja.
Nach den ganzen schwierigen Filmen, die wir, nicht mal Filme, sondern auch die Serien.
Ja,
das ist alles ein sehr, sehr schweres und alles, was noch kommt. Ich bin wirklich gespannt, wo das MCU hinschippert und
Ich finde, sorry, bevor wir da jetzt noch so rumsinieren, wo es hingehen wird, ich muss noch eine Szene.
Ich wollte gar nicht sinnieren, ging mir nur so um weil es einfach schwierig ist mit nach Eternals und
dass es umso schöner ist, dass
dieser der Film so gut
so
ist, genau,
ist.
Und ich einfach gespannt bin, was auch qualitativ noch kommt, was uns ins Kino lockt, weißt du, weil es einfach ist ein bisschen too much hier.
Ja. Eine Szene muss echt noch kurz erwähnt werden, weil das einfach auch so eine krasse Szene und auch eine Schlüsselszene in diesem Film ist. Wie Rocket auf dem Raumschiff von dem High Evolutionary die kleinen Baby-Raccoons sieht, die kleinen Baby-Waschbären. Und in diesem Augenblick all diese Tiere retten möchte und realisiert, dass er wirklich ein Waschbär ist. Ja. Weil bei diesen ganzen kleinen Babywaschbären, da wird dann auf so ein Schild geschwenkt und da steht dann halt Raccoon. Und in dem Augenblick, wie dann der High Evolutionary kommt und er ihn faltet, dann sagt, ich bin Rocket Raccoon.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt hat er das realisiert und angenommen, dass er tatsächlich eigentlich ein Waschbär ja war oder ist oder wie auch immer. Und das war auch so eine krasse Szene, so eine krasse Gänsehautszene.
Mhm.
Das ist so typisch, so ein bisschen so ein James Bond Ding. Ich bin Rocket.
Rocket Raccoon. Ja.
So, aber Hammer, richtig geil. Ich liebe diese Szene.
Ja, es ist halt, naja, weil er halt einfach dieses Gefühl von, er weiß, wo er herkommt.
Genau.
Weißt du,
jetzt
das
ist für ihn alles so check.
Richtig.
Derjenige, dem er. Man weiß gar nicht, was mit dem High Evolutionary passiert, ne?
Nee.
Ich habe nämlich eine Szene gesehen.
Man sieht
dann
nur das kaputte Gesicht.
Genau.
Oder eigentlich nur noch
dass er
das,
dann sagt,
die Knochen.
Ich töte ihn nicht, weil ja. Ich bin ein Guardians of the Galaxy.
Meinst du, der kommt nochmal zurück?
Ich habe eine gelöschte Szene bei TikTok gesehen.
Ja.
Und da wurde er einfach nur in so einer Art Gefängnis gepackt.
Okay.
Aber dann war eigentlich noch ein ganz geiler Gag, weil dann Adam Warlock da saß und Cracklin kam und meinte, ja, wie heißt du denn irgendwie? Und dann so, ja, Adam. Aber er meinte, ey, du brauchst irgendwie einen krassen Namen, irgendwie irgendwas mit so irgendwas hinten dran noch. Und er so, aber ich mag Adam. Und dann sagt er so, Adam ist voll scheiße und geht. Also hat ihn voll verarscht für seinen Namen. Das war eine wirklich witzige Szene, haben sie rausgenommen. Warum auch immer. Schade. Ja. Immerhin haben sie die Open the fucking door.
Ja, super. Ganz, ganz toll. Hier, wo wir gerade von dem Gefängnis, aber als sie alle retten wollen, reden, dieser Fleischklops, Alter, musste ich auch so lachen.
Du bist total niedlich.
Genau, wie Mantis, wie er halt da irgendwie ankommt und Mantis halt die Tore aufmacht, um da wirklich alle Kreaturen, muss man wirklich sagen, rausholt und dann erschreckt sie sich halt vor ihm und er sagt so, fuck you. Und er, ich hab mich, hinter dir ist was, da habe ich mich erschrocken, nicht wegen dir, du siehst super aus.
Das war so ein komisches Schäfchen, so ein Fleischklopf.
Ja, im Englischen, genau, Lamp Shank,
yeah.
Gesprochen von James Gunn.
Ah, wirklich?
Ja, hat ein Cameo. Pete Davidson spielt auch mit.
Mhm.
Das ist einer von den Handlangern von High Evolutionary.
Ah.
Und ist dir das aufgefallen? Das habe ich beim Googlen gesehen, dass auf dieser zweiten Erde diese High Evolutionary halt total verehrt wird, ja. Und dass da so ein Baby, was ist das, Werwolf?
Das ist ein Stier.
Ein Wildschwein. Ach, ist ein Wildschwein. Also wie wir hier in Berlin sagen, Löwe.
Ja. Löwin.
Hat so eine Puppe vom High Evolutionary im Kinderwagen. Das fand ich sehr, sehr süß, genau. Und James Gunns Frau spielt auch mit.
Ach.
Das ist diese, die da alles steuert und immer den Leuten sagt, hier könnt ihr mal da und da gucken.
Ah, mit der er flirtet? Mit der Peter
Kurt? Nee, die andere. Okay. Die andere, die dann ins Bein geschossen wird.
Ah.
Da, wo Adam Warlock dann den vom Revenger eigentlich nur irgendwie Angst einflößen soll, aber ihn komplett verkohlt.
Ja.
Und dann, die da sitzt und halt so hardcore lacht, das ist die Frau von James Gunn. Und auf der Hochzeit war das komplette Guardians-Team, die haben vor anderthalb Jahren geheiratet, das komplette Guardians-Team war da. Und weil er ja auch schon im DC drin war, auch die auch alle nochmal. Also komm.
Ah, ja.
Und dann gab es ein Baseballspiel, oder ja, ich glaube Baseball war es. Marvel gegen DC.
Wirklich?
Auf der Hochzeit,
witzig.
Genau,
wer
was gespielt
war.
Das weiß ich leider nicht. Aber es war, es ist geil, weil ja so viele halt da waren von den Filmuniversen.
Ja.
Ja, cool.
Schön.
Finde ich immer schön, sowas.
Finde ich auch.
Ja.
Ja. Das war's.
Wow.
Ich habe nichts mehr zu erzählen.
Wie geht's dir so? Bist du zufrieden mit dem, was du gesagt hast, mit der Folge? Weil das ist ja nun mal dein Herzensthema.
Ja, auf jeden Fall. Oh, ich bin so glücklich, dass man endlich so sehr auch darüber reden konnte. Ich habe ja auch manche Menschen damit genervt, die vielleicht nicht genervt werden wollten.
Random, einfach jemand anderes. Entschuldigung, hallo.
Haben Sie Guardians geguckt? Yeah. Ja, deswegen ist schon schön. Ich bin froh, dass du Verständnis zeigst für meine Kritik.
Ja, absolut.
Und dass ich, also muss man auch nochmal sagen, das ist ja Meckern auf hohem Niveau, auf sehr, sehr hohem Niveau, ne? Also das darf man mal nicht vergessen. Das sind halt als Nerd. Und was Guardians of the Galaxy betrifft, bezeichne ich mich als absoluten Nerd. Und
okay.
Da ist es dann so, okay, so eine Sache wie die Musik, die anders integriert ist, bla bla. Das ist schon sehr nerdig, aber das ist halt das, was mir als allererst, also neben dem Helm, am allerkrassesten aufgestoßen ist, so dass ich es wirklich nicht fassen konnte. Und deswegen erstmal darüber schlafen musste, wie ich denn unterm Strich den Film finde.
Wow, ja. So krass, ja. Ey. Oh. Und ich hätte dir am liebsten so eine krass emotional lange Sprachnachricht gemacht. Aber ich habe mich zusammengerissen, weil ich einfach auch gerne wissen wollte, wie du denkst, was ich zum Film sage. Krass. Weil ich einfach so glücklich war. Der Film hat mich richtig glücklich gemacht.
Schön.
Und das liegt nicht nur daran, dass das einer der ersten Filme war seit langer Zeit, die wir so halbwegs am Stück und richtig gefesselt geguckt haben, sondern weil es einfach ein geiler Film war. Mhm. Richtig, also voll. Ja, und ich wollte noch kurz was wegen den Kampfszenen sagen, wo ich diesen Gedanken hatte. Da habe ich auch viel Kritik gelesen, dass es teilweise zu hektisch gefilmt war, zu geschnitten war. Fand ich gar nicht. Null. Das war alles on point. Ich fand es super. Das hat es auch alles vorangebracht. Ja. So. Und choreografiert war das.
Und du hast jeden einzelnen Charakter der Gang da fighten sehen. Du hast gesehen, dass alle Anwesenden notwendig waren als Team, um gegen das Böse zu kämpfen.
Korrekt.
Und das kam in dieser Szene so krass hervor, wie die Hand in Hand arbeiten und dass jeder Einzelne halt wirklich notwendig ist.
Und deswegen ich gar nicht.
Überragend. Und ich finde auch, dass alle Charaktere krass dargestellt wurden. Keiner kam richtig zu kurz. Ein bisschen zu kurz kam hier Peter Quill, aber das ist okay, weil ich Peter liebe und deswegen bin ich da auch nicht ganz objektiv. Aber ansonsten hatte jeder ja so seine Momente und das fand ich auch ganz wichtig.
Ich wollte auch nochmal sagen, dieser Film zeigt einfach, dass auch wenn du so eine große Gruppe aus Leuten hast, dass da keiner aus dem Rahmen fallen muss, dass keiner zu kurz kommen muss, sondern ich fand jeder Charakter hat genau die Zeit bekommen, die er brauchte, die er verdient hat und am Ende hat es ein komplettes Ganzes, ein wundervolles Ganzes ergeben, weißt du? Ich fand auch die Charakterentwicklungen, zum Beispiel gerade von Nebula, fand ich super on point, auch gerade von Drax, dass er halt am Ende wirklich dann doch dieser Gelöste, weil der trägt so einen Schmerz in sich einfach und ist nun mal Drax, der Zerstörer.
Ja.
Das fand ich super. Also wirklich grandios und wir haben so viele schlechte Beispiele, wo so viele Charaktere mitspielen, zum Beispiel in Eternals zum Beispiel, weißt du, da sind halt 8 Leute und du kannst dich an keinen mehr erinnern, weil das einfach wirklich nicht Hand und Fuß hatte und hier sieht man wirklich einfach, dass es geht, du kannst gute Marvel-Filme immer noch machen. Du brauchst nicht die Infinity-Saga mehr dafür, weißt du, weil natürlich hat das so ein bisschen abgenommen, seitdem jetzt Thanos weg ist und man weiß nicht, wo geht die Reise hin. Aber du kannst auch verdammt nochmal einen guten Film ohne die Infinity-Saga machen, weißt du?
Was ist jetzt Kang-Dynastie, ne?
Ja.
Und Kang ist halt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auch ein geiler.
Ja, ich habe ja Ant-Man noch nicht zu Ende geguckt.
Und ich finde den auch, Mann, Thanos ist one of a kind, aber ich finde, Kang ist halt auch ein geiler, tiefer Charakter und deswegen könnte mal gucken.
Aber schwieriges Thema auch, weil der Schauspieler ja Schachis Blick.
Was wurde der gecancelt? Müssen wir ihn canceln?
Man weiß es noch nicht. Ja, da gab es irgendwie, liebe Gäste, ich bin wirklich nicht richtig belesen da, deswegen möchte ich jetzt nichts Krasses sagen. Auf jeden Fall läuft gerade ein Prozess gegen ihn. Oh. Deswegen ist auch gerade so hardcore still um seine Person, weil es, glaube ich, Anfang des Jahres Gewaltvorwürfe gab von einer Frau. Und da steht der, ich glaube, da hat der Prozess, die Anhörung war jetzt schon, der Prozess startet im September, Oktober. Ja, und das ist natürlich für Marvel der absolute Obergau. Gerade wo schon alles nicht so läuft, wie sie wollen.
Ja gut, aber dann, wenn das so ist, dann muss der gecancelt werden. Das ist schon außer Frage.
Naja, halt, ich sag jetzt nicht, oh, schade.
Weiß,
ja.
Nein, das weiß schwere weitere schwere Vorwürfe gegen MCU-Star
Jonathan Majors. Ja, und deswegen ist das so, glaube ich, sowieso, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es generell etwas ruhiger geworden ist gerade, die ganzen, wie geht was weiter und wie läuft hier alle Filme, die noch kommen sollen, so Thunderbolts und alles sowas. Ich höre da recht wenig und ich glaube, das ist auch ein Grund, weil Marvel vielleicht mal über einen Plan B nachdenken sollte.
Denn seitdem der 33-Jährige im vergangenen März wegen vermeintlichen Missbrauchs und angeblicher Belästigung und Bedrohung verhaftet wurde, wächst die Zahl der Personen, die eigenen Aussagen zufolge Ähnliches erlebt haben.
Ach du Scheiße, ich habe nur von einer Frau gelesen.
In einem Bericht vom Rolling Stone haben sich über 40 Menschen anonym zu den Vorwürfen gegen Jonathan Mayers geäußert. Darunter einige, die ihn angeblich seit der Schulzeit kennen, gemeinsam mit ihm an einem Filmset gearbeitet haben oder eine Liaison mit ihm hatten. Mm. Allen gemein sind die Vorwürfe körperlichen und emotionalen Missbrauchs sowie aggressiven Verhaltens.
Hoppala.
Nee, so will ich jetzt hier nicht rausgehen aus der Folge.
Nein, ich schmeiße uns hier gleich Florence an. Aber das ist das, was ich meinte. Ne? Deswegen ist das jetzt auch gerade so ein bisschen... Aber gut, ich meine, die haben Multiversum erschaffen. Ich glaube, die werden irgendwelche guten DrehbuchautorInnen haben, die vielleicht was mit dem Multiversum machen können, damit man halt nicht Jonathan Mayers mehr braucht in der Kang-Rolle.
Oder er wird anders besetzt, weil...
Meine ich ja, dass es anders besetzt wird.
Ja, weil das ist die Kang-Dynastie. Also man kann nicht
Kang canceln, sondern dass man halt mit dem Multiversum einfach eine Neubesetzung reinholt, weißt du?
Ja, okay,
so, das meine ich halt. Ja. Oder man castet halt einfach jemand Neues und redet gar nicht darüber.
Genau, ist ja auch schon passiert bei Iron Man.
Ja.
Ja.
Und bei Game of Thrones.
Ja.
Auch.
Ja.
Als dieser
Dario.
Dario
Naharis.
Genau.
Oh Gott, ich bin ein richtiger Nerd.
Krass.
Dario Naharis.
Richtig gut. Mhm. Der war ja auch auf einmal dann ganz anderer.
Und wirklich, der war dann sympathisch.
Sup, ich liebe den
und
sehr.
Und der erste war richtig kacke, den hatte ich gehasst.
Blöd.
Und der zweite, die Neubesetzung, war dann richtig,
weiß
der war
nicht, wie der heißt, aber der war cool.
Ja.
Der war richtig cool, der sah auch sehr angenehm. Also es war nicht schlimm, ihn beim Schauspielen sehen.
War okay.
Man hat es über sich ergehen lassen. Das war krass. Das war so, du bist die gleiche Rolle, okay. Ja, von daher, die werden das schon machen. Aber da wird ja jetzt eh gestreikt in Hollywood. Also wer weiß, wann wir wann wir jemals wieder neue Filme angucken können.
Wie mit Euphoria.
Angus Cloud.
Gestorben. Müssen sie ja auch schauen, wie sie...
Ja, dabei bin ich am Ende der zweiten Staffel und da weiß ich gar nicht, wie sie da rausgegangen sind.
Ich weiß es auch nicht, ich habe das schon geguckt eigentlich.
Aber es sind halt alles so eine Sachen, ne? Schwierig. Ich meine, bei Dumbledore damals, ich glaube, die ersten beiden Teile hat ein anderer Schauspieler gespielt und dann wurde neu gecastet, weil auch der verstorben ist. Da hat man es auch nicht, aber gut, da sieht man es auch ganz ehrlich.
Naja, das ist ein alter Mann mit weißem langen Bart, der das halbe Gesicht bedeckt und weiß
der Weihnachtsmann
Haaren und Hut. Ja.
Wenn man
so krasse Merkmale hat, die einen ausmachen, dann ist das ja viel leichter, als wenn du, einen Glatzkopf hast. Weil dann ist ja der Fokus viel mehr im Gesicht. Ein rasierter Glatzkopf.
Ja, schwierig. Haben wir jetzt auch keinen Lösungsvorschlag.
Es wird nicht besser hier mit dem Ende, Mann.
Nee, gar nicht. Aber halten wir fest, wir können diesen Film unfassbar empfehlen, auch nochmal zu gucken. Weil wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann werdet ihr wahrscheinlich den Film gehört habt.
Werdet Zettel den Film und Stifte, ne?
Ja, nochmal geguckt. Natürlich, weil sie müssen ja dir sagen, wo der Helm ist.
Ja.
Ja. Nee, generell, bitte sagt uns eure Meinung. Wie hat euch der Film gefallen? Was sagt ihr natürlich auch zur Folge? Und wenn ihr den Film schaut, verlinkt uns gerne in euren Stories, weil wir lieben das sehr, dabei zu sein. Wenn ihr Gedanken an uns habt, das freut uns immer. Wir kriegen immer so tolle, tolle Nachrichten. Deswegen packt das gerne in die Stories, verlinkt uns. Und ganz wichtig natürlich auch, und das hilft uns immer weit, seht es so ein bisschen als Bezahlung an. Abonniert den Podcast und bewertet ihn sehr gerne auf Spotify und Apple. Da freuen wir uns auch sehr. Es hilft uns wirklich sehr.
Ja.
Und ansonsten läuft das Gewinnspiel auf unserer Instagram-Seite Women of the Galaxy. Wirklich ein toll. Hier, Shari, guck doch mal rein. Hast du da schon reingeguckt?
Nein, hab ich noch nicht. Ich habe es jetzt zum ersten Mal in den Händen.
Sieht so wunderbar schön bunt aus. Läuft auf jeden Fall. Schaut dort gerne einfach mal rein. Und wir werden jetzt... Achso, Florence and the Machine wollte ich noch... Hast du alle Alben gehört, wo ich dir gesagt habe, musst du bitte hören?
Nein.
Oh Mann,
habe ich noch nicht. Ich habe es vergessen.
Du musst über Dog Days hinüber auch gehen.
Ja.
Großer Shari-Pari-Tipp an dieser Stelle. Hört euch bitte Florence and the Machine an. Das ist so eine grandiose Band. Bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Ich möchte, dass du auf der Rückfahrt...
Und wie viele Disney Plus Streaming-Tipps von mir hast du schon geguckt?
So, jetzt machen wir mal hier die Musik an. So, liebe Gäste, vielen lieben Dank einmal fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ciao, Kakao.
Au revoir. Jetzt nochmal.
Hast du echt noch an?
Ja, jetzt hab ich schon. Okay, tschüssi.